Ein Team, ein Podcast. Der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, willkommen zu Folge 33 von Ein Team, ein Podcast. 33 ist schon gefühlt ein kleines Jubiläum schon. Heute zu Gast ist eines der Löwengesichter überhaupt und ein Aushängeschild des deutschen Handballs generell. Herzlich willkommen, Olli Rogisch.
Hallo zusammen.
Bevor wir loslegen, wie immer der Hinweis, abonniert uns, lasst uns Feedback da und erzählt Familie, Freunden und allen Grill- und Koi-Karpfen-Fans von genau dieser Folge. Jetzt geht's los mit der ersten Kategorie.
Ein Team, ein Podcast mit freundlicher Unterstützung von RPR1. Und jetzt Löwen live.
Hier geht es um das aktuelle sportliche Geschehen. Wir zeichnen am Mittwoch auf. Wir haben 13.05 Uhr. Ja, ich war 3 Minuten zu spät zur Aufzeichnung. Ich hoffe, das war in Ordnung, Olli.
Überhaupt kein Problem.
Was hätte ich bezahlt, wenn ich 3 Minuten zu spät zum Mannschaftstraining gekommen wäre?
Ich glaube 15 Euro. Die erste Minute 5 und dann, ich würde jetzt mal 15 Euro, aber bei dir hätte man noch was draufgehauen. Dir geht's
nicht. Ich lade dich irgendwann mal auf ein Mittagessen ein. Ist das ein Deal?
Unbedingt.
Das heißt also, findige Leute, die jetzt schon in den Kalender geguckt haben, sehen, wir zeichnen einen Tag vor dem Derby auf gegen die Eulen, erscheinen aber erst am Tag danach. Also wir wissen, wir können noch nicht in die Zukunft gucken, wir wissen noch nicht, wie das Derby gegen Ludwigshafen abgelaufen ist. Aber wir können so viel sagen, Olli, Derbys gegen die Eulen sind immer was Besonderes, oder?
Definitiv. Ich glaube, auch die Voraussetzungen sind jetzt speziell. Wir kommen natürlich aus einer Phase raus mit 2 Niederlagen in Göppingen und Unentschieden in Minden, wo jetzt wir als Mannschaft auch eine Reaktion zeigen müssen. Und manchmal gibt es so Spiele, die so eine Tendenz wieder in die richtige Richtung bringen. Und wir hoffen natürlich alle, dass die Mannschaft auch weiß, um was es geht. Ich glaube, dass jeder da auch eine Reaktion zeigen wird, weil wir natürlich alle nicht mit den Ergebnissen der letzten Wochen zufrieden sind und da auch wirklich nochmal einen draufsatteln wollen und auch zeigen wollen, wer das Derby da gewinnt.
Ja, du als Abwehrexperte, erklär uns doch mal, ja, wie wir in 2 Duellen gegen Göppingen 66 Gegentore kassieren können.
Ja, ich glaube, da müssen wir gar nicht so viel erstmal über die Abwehr sprechen, sondern auch mal darüber reden, wie viele Bälle wir vorne wegschmeißen, wie viele Gegenstoßtore wir zulassen, weil man kann immer bei vielen Gegentoren über Abwehr und Torhüter sprechen, aber ganz oft ist es eben so, dass du leichte Ballverluste hast, technische Fehler, wo du praktisch gar nicht mehr schaffst, zurück in die Abwehr zu kommen oder den Gegenstoß oder die zweite Welle zu unterbinden. Und da haben wir sicherlich in beiden Spielen nicht gut gespielt. Wir haben auch die Art und Weise, wie wir dann aufgetreten sind, eine schlechte Phase im Spiel, die wird es immer geben. Die haben andere Mannschaften auch. Nur wir müssen so eine schlechte Phase besser überbrücken und dann eben auch den Kopf wieder hochnehmen und gerade die Jungs und gerade die Führungsspieler dann auch vorangehen, uns da auch wieder rausziehen. Wir gehen ja in den beiden Spielen nicht unter. Wir verlieren beide Spiele knapp, muss man ja auch ehrlich sagen. Das zweite Spiel zu Hause, dann in der letzten Sekunde durch einen direkten Wurf von Heimann. Ja, das kann natürlich mal passieren, aber dass wir eben so hoch zurücklegen, das darf uns nicht passieren. Und wenn wir eine Spitzenmannschaft sein wollen, müssen wir mit dem Stress besser umgehen, müssen eine breite Brust zeigen und auch die Körpersprache muss da anders aussehen.
Körpersprache, das heißt, sind wir in der Abwehr aber auch manchmal ein bisschen zu brav?
Weiß ich nicht. Ich glaube, dass wir mit Emir Gislason schon einen Spieler haben, der da eine gewisse Aggressivität reinbringt. Natürlich hat man in Berlin zum Beispiel so ein Spiel, wo jeder 110%ig da war, wo das wirklich sehr kompakt aussah. So wünscht man sich das natürlich, aber das kannst du auch nicht jedes Wochenende erwarten, dass es so top läuft. Aber wir müssen so ein Mindestmaß an Aggressivität in der Abwehr finden, dass die Schiedsrichter auch noch zulassen, sodass man ein gutes Level findet. Und da können wir sicherlich auch noch einen Schritt nach oben gehen. Aber wie gesagt, ich glaube, gerade im Innenblock haben wir schon Spieler, die das können. Da müssen wir die anderen Leute ein bisschen mehr mitziehen und uns auch gegenseitig mehr helfen, die Räume nicht so groß werden lassen. Und Abwehrarbeit kann auch Spaß machen, wenn sich jeder bewegt und jeder dem anderen hilft. Und Berlin war absolut Vorzeigespiel und in die Richtung müssen wir gehen.
Was mir ehrlicherweise ein kleines bisschen auffällt, ist so ein bisschen unsere Körpersprache, wenn wir in Rückstand geraten. Wie kriegt man sowas in den Griff? Also ich meine, klar, ein großer Grund wird sein, es fehlen natürlich einfach die Zuschauer. Es fehlen die Leute, die dich dann bei einem Heimspiel gegen Göppingen, also ich stelle einfach mal zur Diskussion, ich glaube, wir hätten das Spiel nicht verloren, wenn wir zu Hause mit Zuschauern gespielt hätten. Ist es wirklich nur das oder woran kann das noch liegen, dass man dann einfach den Kopf vielleicht zu schnell in den Sand steckt?
Ja, also es ist natürlich so, dass im Endeffekt alle Mannschaften die gleiche Situation haben. Wir spielen alle ohne Zuschauer, somit ist man erstmal für alle das gleich. Es gibt Mannschaften, die gehen mit der Situation besser um, die kriegen das hin als Mannschaft, das zu kompensieren. Ist natürlich auch eine Typfrage, wie agierst du in solchen Spielen, wie extrovertiert bist du. Aber ich glaube schon, dass es auch daran liegt, dass wenn du ja die erste sieben oder sag mal fünf, sechs Spieler, die vorangehen, wenn die selber eine gute Leistung bringen und gut drauf sind, dann ist es natürlich auch einfacher, da nach vorne zu gehen und eine gewisse Körpersprache zu zeigen. Nur wenn da Spieler individuell mit sich selbst noch beschäftigt sind und bei denen läuft es gerade auch nicht gut, dann ist es natürlich auch schwer, ein Vorbild zu sein. Und da ist es so ein kleines Teufelskreis. Ich glaube, dass wir jetzt ein paar Erfolgserlebnisse brauchen, dass einige Spieler einfach wieder in Form kommen müssen, die momentan eben nicht so gut drauf sind, aber das ist im Sport eben auch normal. Das sind eben auch alles nur Menschen, aber wir müssen da hart dran arbeiten und es geht im Training los, dass man in jedem Training da versucht, in seine Top-Verfassung zu kommen und wenn wir da wieder hinkommen, dann sind wir wieder auch eine Mannschaft, die da ganz oben angreifen kann. Nur momentan, müssen wir auch ehrlich sein, haben wir uns zweimal, Göpping schlägt uns zweimal, wir spielen unentschieden in Minden und da ist die Leistung einfach nicht gut genug gewesen und da ist die Mannschaft aber auch selbstkritisch genug und wir auch und wissen, woran wir arbeiten müssen.
Ist es denn trotzdem so, also sind die Ziele von vor der Saison noch dieselben Ziele wie jetzt, die wir jetzt noch haben für den Rest der Saison?
Ja, die Zielsetzung war ja Top 3. Wir wollen uns auf jeden Fall für den europäischen Wettbewerb qualifizieren. Und wir wollen jetzt in der Europa League natürlich das Ding auch holen. Das ist natürlich keine einfache Situation, weil wir natürlich auch gewohnt sind, irgendwo die letzten Jahre immer ganz oben mitzuspielen. Jetzt aktuell, wenn man auf die Minuspunkte guckt, sind wir ein bisschen weg. Das ist sicherlich für den einen oder anderen Spieler auch eine ungewohnte Situation, weil wir sehr, sehr ehrgeizige Jungs haben. Das ist auch gut so. Aber ich glaube, dass man trotzdem mit Platz 3 und Europa League immer noch sehr, sehr große Ziele hat. Und wenn man mal guckt, wie viele Spiele wir noch haben, also sind jetzt ein bisschen über Halbzeit und da gibt es noch so viele Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, das Gefühl müssen wir jetzt einfach wieder kriegen. Und wie ich schon sagte, das beste Teambuilding sind immer Siege. Da kannst du vorher diskutieren und Teamsitzungen machen, wie viel du willst. Zwei, drei Spiele gewinnen, dann sind die Köpfe wieder oben. Und dann müssen wir das einfach mal konstant jetzt für die nächsten Wochen auch mal hinkriegen.
Ja, wir hatten beide ein relativ stressiges Wochenende. Ich glaube, das kann man so behaupten. Olympia-Qualifikation in Berlin. Lass uns da auch gerne einmal ganz kurz eine Kurve drüber drehen. War sportlich eigentlich, hätte es nicht viel besser laufen können, oder? Für die deutsche Nationalmannschaft.
Ja, obwohl das erste Spiel natürlich, was die Nervenbelastung angeht, schon extrem war. Also wir hätten uns natürlich gewünscht, dass wir da ein bisschen souveräner auftreten, aber man muss auch ehrlich sagen, die Schweden haben das hervorragend gemacht. Die sind sowas von abgezockt mittlerweile. Die sind als Vize-Weltmeister gekommen. Den siehst du einfach an, dass sie ein Selbstvertrauen haben. So, das ist einfach mal, egal wie das Spiel läuft, egal ob die in Unterzahl sind oder nicht oder ob sie hinten liegen, die spielen ihren Stiefel runter. Die haben mit Jim Gottfriedsson da einen Mittelmann, der ja in der Form seines Lebens ist, auch wenn er selber als Torschütze gar nicht so aktiv war, aber der setzt seine Mitspieler da super ein und Palle im Tor hat super gehalten, war natürlich auch so ein Faktor, der es uns Leben schwer gemacht hat, aber wir haben da auch Charakter gezeigt in dem Spiel, haben sicherlich mit Glück den Punkt geholt, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, aber Glück gehört auch manchmal dazu. Aber wenn man dann weiter sieht gegen Slowenien, der Auftritt, das war schon wirklich sehr, sehr stark, auch wenn man bedenkt, was für ein Druck da auf den Schultern von allen war. Und das hast du auch gemerkt im ersten Spiel. Und Slowenien, da haben wir uns wirklich freigeworfen. Das war unglaublich. Da war auch eine Wahnsinnserleichterung danach da. Über das letzte Spiel, da müssen wir jetzt nicht so viel sprechen. Ich glaube, das war kein Augenschmaus, aber das Spiel musste einfach nur gewinnen. Haben wir dann getan. Souverän war es nicht, aber also erste Halbzeit vor allem nicht. Aber ja, das gehört, glaube ich, auch dazu.
Ja gut, da haben wir dann ja auch viel durchgewechselt und nochmal ein bisschen Spielzeiten auch verteilt. Der Bundestrainer hat ja sehr offen darüber gesprochen, wie viel Druck von ihm abgefallen ist. Ging es dir genauso?
Definitiv. Also ich meine, darfst du auch nicht vergessen, ich bin ja vielleicht noch ein bisschen näher dran als manch anderer und natürlich ist ein Trainer oder das Trainerteam im Training oder wenn wir bei Teamsitzungen waren, haben wir alle Selbstvertrauen ausgestrahlt, waren alle sehr selbstsicher, um auch das Gefühl zu vermitteln. Aber wenn du dann hinter den Kulissen mal geguckt hast oder wenn wir da mal alleine waren, da haben wir schon auch gemerkt, dass auch ein Riesendruck auf uns gelastet ist. Das würden wir auch lügen, wenn es nicht so wäre. Aber da zeigt sich eben auch aus, dass so ein Trainer wie Alfred Gislason, der schon alles erlebt hat im Sport, der schon alle Titel gewonnen hat, dass der eben dann damit auch besser umgeht und dass der das auch besser wegsteckt und auch sagt, ja, der Druck ist da, das kennen wir alle. Und der hat das so ein bisschen vorgelebt und ich glaube, das hat sich auch auf die Mannschaft übertragen, dass man einfach mit breiter Brust reingegangen ist und gar nicht daran gedacht hat, was wäre, wenn. Also uns war klar, wir qualifizieren uns. Wir hätten es uns natürlich ein bisschen souveräner vorgestellt. Schwedenspiel, ja, das hätten wir besser machen können, keine Frage. Aber im Großen und Ganzen war das wirklich eine starke Leistung von allen. Und da schließe ich alle mit ein, nicht nur die Mannschaft, auch das Team dahinter, die natürlich auch dafür sorgen müssen, dass die Jungs da den Kopf frei haben und auf dem Punkt fit waren.
Palle hat in Folge 32 von einem Team einen Podcast relativ deutlich gesagt, dass er Deutschland als Favorit in dieser Gruppe sieht. Hat er im Nachhinein auch tatsächlich ein bisschen recht gehabt?
Also erstmal, wenn wir Palle jetzt nochmal fragen würden, glaube ich, dann hat er das einfach mal understatementmäßig rausgehauen. Ich glaube schon, dass Palle auch weiß, wie gut die Schweden sind und die sind Vize-Weltmeister. Also das ist schon eine richtig gute Truppe. Die haben natürlich ein paar junge Leute dazu bekommen, die noch nicht die Erfahrung haben. Aber also wenn Palle so hält wie gegen uns oder auch die ganze WM, da war er wirklich sehr, sehr gut drauf, dann ist Schweden eine richtig gute Truppe. Dass wir vielleicht im Kader ein bisschen breiter sind, das ist so. In Deutschland haben wir natürlich die Möglichkeiten, gerade Torhüterposition haben wir 3 Weltklasse-Torhüter. Wir haben Abwehr, Angriff, 3 Leute auf jeder Position auf Top-Niveau. Das haben andere Nationen vielleicht nicht so in der Breite, aber ich finde Schweden richtig gut und ich glaube, das war ein 50-50-Spiel.
Wo wir gerade so ein bisschen beim Personal sind, im Slowenien-Spiel gab es dann hauptsächlich den Innenblock Golla Pekela. Wie kam es denn zu der Entscheidung? Weil es war ja im Vorhinein auch viel darüber gesprochen worden. Endlich sind Wienzek und Pekela wieder mit dabei. Ist Golla dann vielleicht auch der beweglichere Spieler als Patrick Wienzek?
Also ich glaube, dass Patrick Wienzek im ersten Spiel ein bisschen Probleme hatte, da ein paar zu viel 1-gegen-1 verloren und Johannes Golla hat ja bei der WM aber auch schon gezeigt, was für ein Riesenfaktor er sein wird. Also mir war schon klar, dass Johannes Golla seine Spielanteile kriegt, das war jetzt auch keine Überraschung. Wie gesagt, Patrick kann es, glaube ich, noch einen Ticken besser, als er es dann gezeigt hat im ersten Spiel. Von daher hat Johannes da Stabilität reingebracht, als er kam. Und man sieht ja auch, dass Wincheck, dass Pekela und Johannes Golla super miteinander klarkommen. Wir brauchen auch die Alternativen. Also gerade im Innenblock sind ja auch mal schneller die 2-Minuten-Strafen ausgesprochen. Da wird es uns auch immer wieder mal passieren bei großen Turnieren, dass da einer mal früher vom Platz geht. Von daher sehe ich das eigentlich sehr, sehr positiv, dass wir 3 sehr, sehr gute Alternativen haben. Und wie gesagt, Patrick kann es besser, als das jetzt am Wochenende gezeigt hat. Das weiß auch jeder, aber ich finde es eigentlich eher positiv, dass wir die 3 Alternativen haben.
Wenn wir über die 3 Alternativen sprechen, dann müssen wir natürlich auch kurz festhalten, dass Yannick Kohlbacher jetzt keine Alternative war für dieses Olympia-Turnier. Ist es da tatsächlich hauptsächlich, weil ich halte ihn nach wie vor offensiv für den besten Kreisläufer, wenn nicht sogar in Europa, nicht nur in Deutschland. Ist es da wirklich das Problem, dass er halt in der Abwehr nicht so flexibel einsetzbar ist?
Ja, hängt hauptsächlich damit zusammen, dass wir halt keine Rückraumspieler haben, außer Sebastian Heimann vielleicht, die Innenblock decken können. Von daher müssen wir auf die Kreisläufer zurückgreifen, die alle im Innenblock decken. Und das ist momentan der Nachteil für Yannick, dass er eigentlich nur auf der Halbposition deckt. Aber ich glaube, auf lange Sicht wird er auch wieder ein Faktor werden. Ich sehe es auch so, dass er offensiv absolut Top-Level ist. Sicherlich ein Pekela, Golla da auch ganz oben. Patrick Wincheck auch ein sehr, sehr guter Kreisläufer. Das ist alles sehr, sehr eng zusammen. Offensiv, wenn wir nur darüber sprechen, da wäre sicherlich Yannick dabei gewesen. Aber wenn du es im Gesamtpaket siehst, ist es halt in Deutschland so, dass der Kreislauf auch Innenblock decken muss. Aber wenn Kohli jetzt auch die nächsten Jahre hier wieder mehr in der Abwehr spielt, auf der Halbposition, glaube ich auch, dass er wieder ein Faktor wird. Aber ich kann die Situation jetzt schon nachvollziehen, dass man gesagt hat, man will für diese 3 Spiele hintereinander auch möglichst große Abwehrspieler haben, auch viele Optionen in der Abwehr. Weil wenn sich da mal einer verletzt, wird es halt auch schwierig. Von daher, die Situation jetzt kann ich nachvollziehen, aber auf lange Sicht wird Kohli auch wieder Länderspiele machen.
Für uns als Rhein-Neckar-Löwen, ich meine, Kohli kommt auch aus einer Verletzung, ist es ja auch nicht das Schlechteste, wenn der Mann mal ein paar Tage frei hat. Ich befürchte nur, er wird es anders sehen.
Das glaube ich auch und das ist auch gut so. Er muss auch den Ehrgeiz haben, Nationalspieler zu sein, weil dafür ist er einfach zu gut und da wird er auch wieder hinkommen. Aber da mache ich mir auch keine Sorgen.
Jetzt ist Olympia, wenn es denn stattfindet, wir wissen ja einfach irgendwie nichts, so wirklich jetzt relativ schnell, also Juli, August geht es da los. Wie siehst du unsere Chancen? Also es gab ja jetzt auch schon den einen oder anderen, der sich da sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat, also gefühlt noch am seidenen Faden des Fenstersims gehangen hat. Ich spreche da jetzt von Bob Hanning und Michelmann, die gesagt haben, ja klar, wir wollen da Gold holen. Ist das realistisch oder glaubst du, es ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt?
Es gibt Mannschaften, die gehören zum engeren Kreis und ich glaube, dass natürlich eine Mannschaft wie Dänemark, die jetzt alles abgeräumt hat, erstmal Top-Favorit ist, das muss man auch ehrlich sagen. Ich glaube, du musst bei Olympia ins Viertelfinale, Halbfinale kommen, dann ist sicherlich alles möglich, aber da musst du halt erstmal hinkommen und das ist genau das Problem. Du musst halt immer wieder bei jedem Turnier deine Leistung bringen, die Vorrunde überstehen, dann musst du gucken ins nächste Spiel, von Spiel zu Spiel denken, das hört sich immer total abgedroschen an, aber es ist so, du musst so häufig wie möglich in die Situation kommen, ein Halbfinale zu spielen. Und ab dann ist es halt auch viel Glück, dann ist es nicht nur noch, wer ist die bessere Mannschaft, dann ist es die Tagesform, dann sind es die Schiedsrichter, dann sind so viele Kleinigkeiten, die reinkommen, aber du musst eben die Möglichkeit erreichen und ich glaube, dass wir die Möglichkeit haben, ins Halbfinale zu kommen. Aber wenn ich jetzt sagen würde, dass wir Top-Favorit auf Gold sind, ich glaube, das wäre ein bisschen übertrieben, weil dafür müssen wir es einfach auch konstanter jetzt über die nächsten Monate auch mal zeigen, dass wir da wirklich in der Weltspitze ganz oben dabei sind. Und die WM hat ja auch gezeigt, dass andere Mannschaften das wirklich gut machen und wir da momentan ein Stück weg sind. Mhm.
Ein großes Thema ist natürlich bei den Rhein-Neckar-Löwen auch die Trainerposition. Wir sind ja jetzt hier unter uns, wir beiden. Wer wird denn jetzt neuer Löwencoach?
Wir sind ganz unter uns, das glaube ich dir. Wir sind in sehr, sehr guten Gesprächen, aber es ist natürlich so, dass man so eine Entscheidung auch nicht von heute auf morgen fällt. Von daher kann ich leider heute nicht exklusiv bei dir den neuen Trainer raushauen. Ich hätte es gerne getan, aber die Gespräche laufen gut. Wir sind sehr, sehr guter Dinge, dass wir den richtigen Trainer für die Rhein-Neckar-Löwen präsentieren können. Aber Stand heute kann ich dir da leider noch keine Neuigkeiten verkünden.
Da machen wir im Zweifel auch einfach nochmal einen exklusiven Sonderpodcast für. Oder in der Geistershow. Dann steht er erst hinten in der Ecke als Geist verkleidet und dann machen wir irgendwann das ab und dann, das wäre doch mal was, oder?
Eine spannende Idee, Junge.
Aber trotzdem, nimm uns doch mal ganz kurz ein bisschen mit, so weit wie du kannst, auf den Weg, den ihr da gerade beschreiten müsst. Habt ihr euch erstmal intern, gibt's da ein Zeitlimit? Habt ihr euch gesagt, bis dahin muss das jetzt irgendwie stehen? Ist es denn überhaupt hundertprozentig sicher, dass Schwalbe auf gar keinen Fall weitermacht? Das hat er selber gesagt. Das war ja die Entscheidung, weil er wieder in Richtung Hamburg beim HSV weitermachen will, oder?
Also hundertprozentig sicher ist heute gar nichts. Wie gesagt, ich werde jetzt keine Namen mit dir diskutieren. Das, glaube ich, kannst du auch verstehen. Aber so eine Trainersuche haben wir uns erstmal kein Zeitfenster gesetzt. Wir haben gewisse Trainer kontaktiert. Wir haben uns auch mit Trainern getroffen. Das läuft natürlich dann auch mit dem Aufsichtsrat in größerer Runde. Dann auch nochmal in kleinerer Runde. Und dann hat man das Ganze relativ schnell runterselektiert. Und im Endeffekt geht es darum, dass wir jetzt, glaube ich, auch mal Ruhe brauchen. Wir brauchen einen Trainer, mit dem wir jetzt die nächsten Jahre in die Zukunft gehen können. Es war jetzt leider so, dass wir zwei Trainer in kürzerer Zeit einmal ersetzen mussten mit Martin jetzt, wenn es soweit kommt, und dann eben die Situation mit Christian Andresson, das sicherlich auch Unruhe reinbringt. Und ich glaube, wir als Verein wünschen uns einfach jetzt, dass wir ja eine langfristige Lösung finden, mit der wir auch wieder was aufbauen können und langfristig auch wieder ganz oben angreifen können.
Aber natürlich nachvollziehbar die Entscheidung von Schwalbe zu sagen, mein Baby HSV wird jetzt aufsteigen in die erste Liga und ich möchte da wieder mithelfen.
Ja, das Schlimme ist an der Situation, dass ich glaube, dass wenn wir die Corona-Situation nicht gehabt hätten und er vor einer ausverkauften SAP-Arena unten an der Bank gestanden wäre, dann wäre das vielleicht auch eine andere Situation. Das ist natürlich nicht einfach. Mhm. Ich glaube, dass wenn du alleine hier bist und deine Familie in Hamburg und du kannst abends in kein Restaurant, du kannst die Halle nicht genießen, so wie sie eigentlich ist. Also ich vermisse die SAP-Arena auch, wenn sie ausverkauft ist. Und ich weiß, dass es irgendwann wieder kommt. Aber da tickt auch jeder anders. Und von daher kann ich die Situation bei ihm vollkommen verstehen. Und ja, jetzt gucken wir mal.
Wie schwer ist es denn momentan für einen Club wie die Rhein-Neckar-Löwen, die ja nun auch nicht gerade das kleinste Licht im Handball-Business ist? Ist es schwer, wenn man als Rhein-Neckar-Löwen einen Trainer sucht und jeder weiß das, weil dann auf einmal vielleicht auch bei bestehenden, bei Trainern mit bestehenden Verträgen astronomische Summen in den Raum geworfen werden? Oder ist es vielleicht sogar ein Vorteil, wenn ein Club wie die Rhein-Neckar-Löwen einen Trainer suchen, weil gefühlt vor der Geschäftsstelle eine lange Schlange mit 1,50 Meter Abstand steht von Trainern, die Bock haben, bei uns zu trainieren, weil sie wissen, was wir für Potenzial haben?
Ja, ist beides so ein bisschen. Also erstmal ist es klar so, dass natürlich, wenn ein Trainerjob bei den Rhein-Neckar-Löwen frei wird, dass sich unzählige Trainer auf diesen Posten bewerben und auch Interesse zeigen. Klar ist es aber auch, dass wir natürlich einen Trainer suchen mit gewissen Qualifikationen und der so eine Mannschaft eben auch eine Top-Mannschaft trainieren kann. Und das traut man natürlich auch nicht jedem Trainer zu. Da gehört natürlich eine gewisse Erfahrung dazu und da mussten viele Dinge passen. Dann ist es natürlich auch so, dass die Mannschaft jetzt mit Martin Schwalbe auch einen Trainer gehabt hat, wo es sehr gut funktioniert hat. Erstmal die Situation ist ja für uns eigentlich sehr, sehr unglücklich, weil wir hatten einen Trainer, mit dem hatten wir Erfolg. Jetzt haben wir gerade einen kleinen Knick in der Kurve, aber trotzdem glaube ich, dass er der richtige Trainer für diese Mannschaft war. Und dann fängst du eigentlich das ganze Spielchen wieder von Null an und suchst natürlich jemanden, dem du zutraust, dass er das auf dem Niveau weiterführen kann oder die Mannschaft eben auch noch weiterentwickeln. Und da gibt es dann eben nicht so viele Trainer auf dieser Welt, muss man auch ehrlich sagen. Dann müssen sie natürlich auch frei sein, das ist das Nächste. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Problem an der Geschichte, dass wir halt relativ spät die Entscheidung von Martin oder das klar war, dass er eben zurück möchte nach Hamburg. Ist natürlich vom Zeitpunkt auch nicht ganz glücklich gewesen, weil wir nicht mehr so viel Zeit hatten. Aber ja, wir machen jetzt das Beste draus und wie gesagt, ich bin ganz guter Dinge.
Nicht nur der neue Trainer ist ein Thema, auch bei dem einen oder anderen Spielern liest man momentan sehr, sehr spannende Dinge. Also Jerry Tolbring soll bei GOG in Dänemark derbe auf dem Zettel stehen. Jesper Nielsen wird bei Aalborg gehandelt. Kannst du uns dazu was sagen?
Genau wie bei der Trainerposition muss ich da auch noch ein bisschen Zurückhaltung üben, weil es viele Dinge im Gespräch sind, viele Dinge diskutiert werden und da sind auch viele Gerüchte dabei, muss ich auch ehrlich sagen. Aber Stand heute hat Jerry Tolbing einen Vertrag bei uns. Das ist Fakt und von daher gibt es da erstmal nichts Neues. Wenn es dann soweit ist, werden wir das sicherlich verkünden. Aber ich halte nichts davon, mich da groß an Gerüchten zu beteiligen oder an Dingen, die ich selber auch nicht beeinflussen kann.
Also ist aber schon auch krass, dass die Dänen auf einmal wieder finanziell in einer anderen Liga spielen offensichtlich, oder?
Ja, gerade Aalborg, das ist schon überraschend. Ich glaube, da ist ein großer Sponsor, der jetzt richtig Geld reinstecken möchte. Da haben wir ja auch die Erfahrung, wie sowas auch nach hinten losgehen kann. Ich hoffe natürlich, dass es ihnen gelingt, aber so Projekte, das ist immer schwierig. Ich halte mehr davon, wenn man sowas langfristig aufbaut und auch wenn man gesund wächst. Und ich glaube, wir sind das beste Beispiel, wie das funktionieren kann. Aber das muss jeder wissen. Natürlich, wenn das Geld vorhanden ist, ich würde wahrscheinlich auch nicht Nein sagen.
Wir sind ja lustigerweise das beste Beispiel für beide Situationen. Wir sind das beste Beispiel dafür, wie es überhaupt nicht funktioniert, wenn man viel Geld hat, aber keine Expertise. Und jetzt das beste Beispiel dafür, wie das dann irgendwann sich entwickeln kann, wenn man dem Ganzen ein bisschen Zeit gibt, oder?
Worst Case und Best Case Szenario, ja. Genau. Also ich habe auch ja beides miterlebt. Das ist ja auch nochmal spannend, eben wenn du beide Seiten siehst und dann siehst du aber eben auch, dass eine Handballmannschaft auch von Charakteren lebt, von einer gewissen Hierarchie in der Mannschaft. Nur Alpha-Tiere oder nur die Top-Spieler zusammenwürfeln, ergibt noch kein Team. Und gerade so Erfolge, wie sie da mit der Mannschaft feiern konnten, wo eben nicht die ganz, ganz großen Namen da waren, die sind es dann später geworden. Aber sowas zu entwickeln, ist ja eigentlich viel, viel spannender. Und ich glaube auch das ganze Umfeld, unsere ganzen Fans, die das auch miterlebt haben, den Wandel der Rhein-Neckar-Löwen und das Image, das wir jetzt haben, ist ja auch super spannend und eigentlich, so eine Geschichte ist ja, besser geht's ja nicht.
Absolut positiv aufgefallen sind, da muss man Corona fast ein bisschen dankbar sein, weil das natürlich auch ein Faktor war, sind unsere Nachwuchsspieler. David Späth und Niklas Gierse im Tor, speziell David, der uns in der Bundesliga einfach mal 2 Spiele gewonnen hat. Unfassbare Entwicklung, vor allen Dingen für sein Alter. Auch Philipp Ahansu auf halb links hat jetzt gerade europäisch gezeigt, was er drauf hat. Auch gegen Göppingen einer der stärksten, wie ich fand. Und dann noch Kaspar Feigl und Veit Schlafmann jetzt auf rechts außen. Was sagst du zur Entwicklung dieser Jungs generell, zur Jugendentwicklung bei den Rhein-Neckar-Löwen?
Ja, es macht ja, glaube ich, unglaublich Spaß, die Jungs zu sehen und es zeigt eben auch mal, was wir hier gerade im Unterbau auch leisten. Das ist natürlich auch in den letzten Jahren vielleicht manchmal nicht so wahrgenommen worden, weil nicht so viele Spieler oben bei der ersten Mannschaft gelandet sind. Jetzt durch Corona und durch die Situation, dass wir ein paar Verletzte haben, konnten wir die Jungs mehr integrieren. Wir haben natürlich mit Philipp Honso und David Späth 2 absolute Top-Talente, die auch vorher nicht immer so da waren, muss man ja auch ehrlich sagen. Die sind ja eben auch in der Nationalmannschaft in ihren Altersklassen Top-Spieler. Von daher muss man da dem Unterbau ein Riesenkompliment machen. Wir haben ja super Trainer, die Riesenarbeit leisten. Und es ist einfach auch schön, wenn man mal solche Leute dann eben im Bundesliga-Kader sieht. Die beiden haben trotzdem noch einen langen Weg. Also das ist, glaube ich, auch klar, dass sie noch ein Stück brauchen. Aber die sind so ehrgeizig, dass ich das gerade den beiden sehr zutraue. Gerade David, der hat eine unglaubliche Entwicklung hinter sich. Und Philipp Honso, dass der ein Riesentalent war auch klar. Ich finde, dass er sich da menschlich auch nochmal richtig weiterentwickelt hat, dass es ihm auch gut tut, eben in so einem Profikader auch mit klaren Strukturen und auch mit Werten, mit denen wir arbeiten und wie man sich auch in so einer Mannschaft verhält. Das hat ihm, glaube ich, auch nochmal einen richtigen Schub gegeben. Und da fühlt er sich sehr, sehr wohl und hat eine hohe Akzeptanz bei uns. Und ja, der Junge weiß noch gar nicht, wie gut er ist. Da können wir noch viel sehen. Aber wie gesagt, da halt mal schön den Ball flach. Wir werden ihn nicht verheizen. Und er wird aber jetzt nach und nach auch mehr Spielanteile bekommen.
Ja, am Wochenende, sondern morgen kommt dann das Spiel, über das wir nicht sprechen können, weil wir nicht wissen, wie es ausgeht, wenn der Podcast veröffentlicht wird. Aber die Eulen Ludwigshafen kommen ja mit einer ganz großen Menge an ehemaligen Löwen-Jugendspielern. Also es ist ja schon so, die haben sich alle durchgesetzt. Also wenn ich an David Schmidt denke, sogar in der Nationalmannschaft, aber halt nicht bei uns. Das wäre halt jetzt mal so der spannende nächste Schritt, dass die Spieler sich auch bei uns langfristig durchsetzen. Ich hatte allerdings Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Wir hatten ja wieder DHB Spotlight Talkshow vor der Olympia-Qualifikation. Da waren ziemlich spannend Frank von Behren und Viktor Szilagyi zu Gast. Das heißt, also der eine, der die Talente macht, unter anderem profitieren wir davon ja auch, weil wir mit Juri Knorr jetzt ja auch eingeholt haben, der vielleicht unsere Zukunft auf der Rückraum-Mitte-Position ist, als Nachfolger von Andy. Und jemand wie Viktor Szilagyi, der dann gesagt hat, naja, wir als Top-Verein, und da zähle ich uns ja schon auch noch mit dazu, wir können die Talente ganz, ganz schlecht ausbilden, weil die bei uns natürlich nicht ihre Spielanteile bekommen. Aber wie kann sowas dann trotzdem irgendwie funktionieren? Also wie kann man jetzt am Beispiel von Philipp auch ihm die Spielanteile geben, aber andererseits natürlich auch unser Niveau weiterhin halten?
Ich glaube, das hängt davon ab, wie gut die Jungs dann wirklich sind. Also ich finde es auch nicht schlimm, wenn ein Spieler wie David Schmidt damals eben dann die Rhein-Neckar-Löwen verlassen hat, um den Umweg nochmal zu gehen über die Eulen und jetzt Bergischer HC. Also das ist ja auch so, dass wir mit den Jungs ja trotzdem in Kontakt sind. Und manchmal ist es eben der Umweg, dann über ein, zwei Vereine nochmal sich weiterzuentwickeln, Spielpraxis zu bekommen und da eben nicht Nummer zwei oder drei auf der Position zu sein, sondern eben einer, der die wichtigen Tore macht am Schluss. Und gerade bei David Schmidt hat man das gesehen. Dem hat das richtig gut getan, der Wechsel zum BHC. Der blüht da richtig auf, macht das super. In Stuttgart hat er das auch schon gut gemacht. Aber jetzt hat er nochmal einen riesen Schritt nach vorne gemacht, finde ich. Und ja, so Leute können ja auch wieder für die Löwen interessant werden. Von daher finde ich das gar nicht so kritisch. Im Fall von Philipp und David war es eben auch so, dass wir auf den Positionen Bedarf hatten. Gerade im Tor war es eben durch die Verletzung so, dass er dann relativ schnell seine Spielanteile bekommen hat. Und manchmal ist es eben, braucht man als junger Spieler auch Glück, dass in dem Moment, wo du deine beste Form hast, dann ist eben der Platz frei. Man nutzt die Chance und rutscht da auf einmal rein. Und David ist jetzt Nummer drei. Wenn Apfel wieder fit ist, haben wir drei Tore auf Top-Niveau. Katze wird uns ja nach dem Jahr wieder verlassen. Aber wir haben dann wirklich eine Basis für die nächsten Jahre. Und das ist dann auch mal gut, dass man so ein Spiel auch mal hält und ihm das Vertrauen schenkt. Und wie gesagt, die zwei sind so gut, denen traue ich es zu, dass sie diesen Umweg eben nicht brauchen.
Werden die Löwen in Zukunft generell mehr auf die Jugend setzen müssen? Auch gerade wegen dem, was Corona unter anderem in finanzieller Hinsicht ausgelöst hat?
Ich glaube, dass wir so einen gesunden Mittelweg finden müssen. Wir werden uns nicht leisten können, auf allen Positionen zwei Topstars zu haben, das ist klar. Trotzdem haben wir natürlich den Anspruch, oben mitzuspielen und das ist, ja, das muss ich so die Waage halten. Ich glaube, dass man schon auch ein Risiko gehen muss, wenn man eben Flensburg, Kiel mal wieder angreifen will oder auch da oben auch einfach mal bleiben möchte. Da kommen ja auch andere Mannschaften, die wirklich große finanzielle Mittel haben, die einen guten Kader haben, die es irgendwann auch mal hinkriegen werden, da ganz oben anzugreifen. Von daher müssen wir da schon aufpassen. Aber wir werden hier auch kein Risiko gehen, dass wir alles aufs Spiel setzen. Ich glaube, das hat die Vergangenheit auch gezeigt, dass man da auch gut wirtschaften muss. Und ich glaube, wir sind ein Verein, der da wirklich ein Auge drauf hat. Und von daher, der gesunde Mittelweg wird sein und ich hoffe, dass wir, wenn jetzt Corona dann mal wieder vorbei ist, müssen wir auch unseren Sponsoren mal ein Riesenlob machen, die uns ja alle die Stange halten, sonst würden wir momentan hier gar nicht spielen, die uns da unterstützen und die uns auch durch diese Krise geholfen haben, also Zuschauer, Sponsoren, ohne denen geht's nicht. Und ja, wenn dann die Krise vorbei ist und die Wirtschaft sich hoffentlich wieder stabilisiert, dann hoffe ich auch, dass die Leute Lust haben auf Sportsponsoring und uns weiter die Stange halten und dann werden wir auch immer ein Wörtchen mitreden können.
Wie sehr freust du dich auf Juri Knorr?
Ich freue mich sehr auf Juri Knorr, muss ich sagen. Also er hat sicherlich jetzt am Wochenende einen schweren Stand gehabt, muss man auch sagen. Er war, glaube ich, in den Spielen ein bisschen übermotiviert, wollte da zeigen, was er drauf hat. Aber das ist bei so einem jungen Spieler, glaube ich, auch normal. Wir alle wissen, was er kann. Und er muss da, glaube ich, nur so einen gewissen Weg finden, wie er da eben ins Spiel auch reinkommt, wenn er gebracht wird, dass er da erstmal vielleicht ein paar Minuten mitspielt und nicht gleich die ersten zwei, drei Aktionen für sich nimmt. Aber ja, da wird er daraus lernen und er ist ein Riesentalent und ich freue mich auch drauf, ihn eben neben oder mit Andi Schmid zu sehen. Ich glaube, Andi wird ihn auch nochmal ein ganzes Stückchen besser machen. Von ihm kann er noch viel lernen und ja, er ist, wie gesagt, ein Riesentalent, der aber auch noch Zeit braucht.
Was sagst du anderen anderen Ligasportdirektoren, die ja so ein bisschen diese Karte gespielt haben, dass wir als Löwen natürlich auch staatliche Hilfen in Anspruch genommen haben und dann so einen Transfer wie Juri Knorr machen? Also dieser Vorwurf war ja zwischenzeitlich mal da. Wie habt ihr darauf reagiert?
Also ich persönlich habe da gar nicht drauf reagiert. Also im Endeffekt haben wir ja auch Spieler verloren. Also es ist ja so, dass Spieler gehen und ich mein Sportbudget ja nicht erhöht habe. Also im Endeffekt, wenn ein Spieler geht und wir einen neuen Spieler verpflichten, ist das für mich vollkommen normal. Ist ja klar, dass wir als Verein auch weiterleben müssen. Das ist bei anderen Mannschaften ganz genauso. Von daher kann ich mit der Kritik sehr, sehr gut leben, weil wenn ein Spieler geht, holt man einen neuen Spieler. Die Mannschaft hat ihren Teil dazu beigetragen, dass wir diese Krise überstehen können. Ist den Transfer auch mitgetragen. Von daher bin ich da relativ entspannt.
Am Ende, um es mit den Worten von Uwe Gensheimer mal zu sagen, ist da vielleicht auch ein bisschen Neid und Missgunst vorhanden, weil Juri Knorr wollten wahrscheinlich noch ein paar mehr Bundesligisten haben.
Ja, und ich glaube nicht nur Bundesligisten. Also er stand sicherlich auf vielen Zetteln, aber Juri hat ganz klare Vorstellungen für seine Karriere, wie er die plant. Er hat damals den Schritt nach Barcelona gewagt, über die zweite Mannschaft da. Er hatte Auslandserfahrung und der ist für sein Alter echt schon abgezockt, also auch als Persönlichkeit. Und er hat da ganz klare Vorstellungen und wir freuen uns natürlich, dass er den Weg mit den Rhein-Neckar-Löwen geht. Und ich glaube auch, dass wir ihm ein gutes Paket aufzeigen konnten. Und ja, von daher wird er sicherlich ein ganz wichtiger Baustein für die Zukunft werden.
Wir freuen uns da sehr drauf. Soweit zur aktuellen sportlichen Lage. Jetzt kommen wir zu meiner absoluten Lieblingskategorie, wobei ich mich gerade frage, wie wir die voll bekommen haben, weil du ja nicht für dich selber eine Frage stellen kannst.
Ja, ich habe mir das auch schon überlegt, weil normalerweise kriege ich dann immer kurz vor so einem Podcast nochmal einen Anruf und Olli haut auch nochmal ein paar Fragen raus. Aber ich bin wirklich sehr gespannt, wer da heute alles kommt.
Ich auch. Deswegen wechseln wir jetzt rüber zur nächsten Kategorie.
Löwen fragen Löwen.
Ja, die erste Frage, die wir dir gerne stellen wollen, ist tatsächlich passenderweise von vier Freizeiten, ich glaube über Instagram reingekommen. Wie viele Fragen für Podcasts mit anderen hast du auf Lager?
Du wirst lachen, beim letzten Podcast, ich glaube es war Palle sein Podcast, da habe ich echt lange überlegt und da war ich aber auch nicht spontan genug. Das war das erste Mal, dass mir spontan keine Frage eingefallen ist. Aber ansonsten kenne ich die Jungs natürlich schon eine ganze Weile und verbringe viel, viel Zeit mit den Jungs und da passieren so viele lustige Anekdoten, dass ich glaube ich fast unerschöpflich bin. Wie gesagt, bei Palle, da war ich ein bisschen schwerfällig, da ist nichts gekommen, aber ansonsten ja, das ist, wenn du den ganzen Tag oder die ganze Woche miteinander verbringst und in Hotelzimmern bist und, keine Ahnung, vielleicht auch mal eine Mannschaftsfahrt nach Mallorca gemacht hast. Also wenn wir nichts zu erzählen haben, dann weiß ich auch nicht.
Ja, ich finde es ja mega gut, dass das immer wieder kommt. Wir haben das tatsächlich auch mittlerweile, also du giltst schon so ein bisschen als eine Art von Co-Moderator, wenn es um diese Rubrik geht. Ich freue mich da sehr drüber. Jetzt haben wir tatsächlich zwei Leute gefunden, die Fragen an dich haben. Willst du tippen? Von wem?
Also wenn der Schweizer nicht dabei ist, würde es mich sehr wundern. Also ich glaube, die erste Frage wird der Arne Schmid sein. Ich hoffe im besten Schweizerdeutsch und dann vermute ich mal einer aus dem Trainerteam. Also, aber ich bin mir nicht sicher.
Muss ich dich enttäuschen, Arne Schmid ist nicht dabei.
Dann ist Uwe Gensheimer.
So.
Hallo Olli, ich habe es bis heute noch nicht ganz verstanden. Vielleicht kannst du es nochmal aufklären, wieso das aus physiologischer und biologischer Sicht so ist, dass du damals am Anfang der Vorbereitung immer so einen schlechten Laktatwert hattest wegen deinen Tauchurlauben. Danke, erklär uns da nochmal bitte auf. Ciao.
Du hast als Ausrede für deine Laktatwerte deine Tauchurlaube.
Da gibt es ja zwei verschiedene Ansatzpunkte. Also der erste Ansatzpunkt ist ja, dass ich ja meine Tauchurlaube ja eigentlich immer nur auf dem Schiff stattfinden. Das heißt, auf dem Schiff laufen zu gehen ist relativ schwierig. Das heißt, wenn ich mal 2-3 Wochen irgendwo in Indonesien oder keine Ahnung, wo ich da war, zum Tauchen war, dann hat sich halt das Leben auf dem Schiff abgespielt. Und das ist eigentlich der wahre Grund, weil ich eben mich nicht vorbereiten konnte. Ich konnte also nicht laufen gehen. Ich habe das dann immer mit Schnorcheln und Schwimmen probiert, aber das hat auch nicht so wirklich funktioniert. Aber ich habe dann in der Tat meinen damaligen Trainer Juri Schewzow erzählt, dass der Druck beim Tauchen das Laktat beeinflusst. Und ich habe das ihm so oft erzählt, dass ich irgendwann selber dran geglaubt habe. Aber vielleicht ist ja irgendein Taucharzt, der den Podcast hier hört. Vielleicht gibt es ja Zusammenhänge zwischen dem Druck beim Tauchen, also unter Wasser, und den Laktatwert. Ich weiß es nicht, aber ja, im Endeffekt war es so, ich konnte nicht laufen gehen, deswegen war mein Laktatwert immer katastrophal.
Aber Juri Schewzow hat es geglaubt, oder?
Glaube ich auch nicht, der hat sich halt angehört, aber ich glaube, wenn du mir zuhörst und ich das so glaubhaft rüberbringe, ich bin ja so ein Typ, ich kann dir halt auch eine Geschichte erzählen, da weißt du es dann selber irgendwann nicht mehr und kannst ihn ja gerne mal fragen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er es gefressen hat.
Am Ende bin ich ja immer der Meinung, wenn jemand seine Leistung bringt, dann ist der Laktatwert auch irgendwie zweitrangig, ne?
Laktat wirft keine Tore, hat ein großer Spieler der Rhein-Neckar-Löwen mal gesagt. Das war, glaube ich, Michi Müller. Und du in der Tat, also gerade als Abwehrspieler, da, ich glaube, ich hatte andere Stärken. Ich war sicherlich nicht der beste Läufer. Da sind Leute wie Beate Mühlhol oder Gucki Sigurdsson oder auch Steinhauser, die rennen da alle vorne weg. Das konnte ich nie, war ich auch nie. Ich war auch nicht der Beste im Kraftraum, aber ich hatte andere Qualitäten. Und aber davon lebt ja auch ein Team, dass jeder sein Bestes reinbringt und verschiedene Stärken reinbringt. Und ja, ich hatte andere.
Die nächste Frage, wie du schon gesagt hast, aus dem Trainerteam.
Hi Olli, hier ist Schwalbe. Ja, ich hätte natürlich auch eine Frage an dich, und zwar, soll ich in Zukunft wieder Butterbrezeln mitbringen morgens zum Frühstück? Wäre das in deinem Interesse? Hättest du da Lust drauf? Dann würde ich das natürlich wieder machen. Ich hoffe, dir geht's gut und beantworte bitte meine Frage. Tschö.
Stark. Ja, muss man ja ein bisschen ausholen jetzt. Als Schwalbe kam, hat er wirklich jeden Morgen fürs Trainerteam eine Butterbrezel mitgebracht. Unser Co-Trainer Klaus Gärtner, der ist ja ein bisschen, der ist ja so ein richtiger Profisportler, der fährt ja jeden Tag Fahrrad. Der hat dann irgendwann die Butterbrezel nicht mehr sehen können. Auch, hat, glaube ich, auch nicht reingepasst in seinen Diäthaushalt. Aber ja, ich und Schwalbe haben uns halt jeden Tag zwei Butterbrezel von Grimminger reingehauen. Und die besten Butterbrezeln der Welt, muss man wirklich sagen. Und ich bin aber jetzt seitdem ich von der WM zurück bin, habe ich keine mehr gegessen, weil meine Frau mir momentan mein Frühstück wieder macht. Ja, ich glaube, die wünscht sich wieder ihren alten Mann zurück, der in die normalen T-Shirt-Größen reinpasst. Und deswegen kriege ich momentan wirklich das gleiche Frühstück wie mein Sohnemann. Und da ist auch ein bisschen Obst und Gemüse drin und ein bisschen Müsli. Also momentan gibt es keine Butterbrezeln. Also Schwalbe, ich muss dich enttäuschen. Ja, ich muss erstmal mein Idealgewicht wieder finden und dann essen wir zwei auch mal wieder eine Butterbrezel.
Also ich habe dir ja mal irgendwann versprochen, ich stelle da keine Fragen mehr zu. Das ist ja auch so ein bisschen wie...
Zu meinem Gewicht? Ja, da kannst du momentan. Also seit 1.1. sind 7 Kilo runter. Sieht man momentan natürlich nicht, weil ich einen extrem langen Bart habe momentan. Aber wenn ich mich mal rasieren würde, würdest du schon sehen, dass auf jeden Fall mein Gesicht mal schmaler geworden ist. Ob mein Bauch jetzt schon besser aussieht, weiß ich noch nicht, aber... Ich habe momentan einen Weg gefunden, also 16:8 funktioniert ganz gut bei mir und ich glaube, damit fühle ich mich auch ganz gut.
Habe ich jetzt gerade gestern gelesen, ist nicht gesund, gerade fürs Bauchfett ja, das, nicht.
Ich glaube, keine Diät ist gesund, ganz ehrlich, aber wenn wir so weiter fressen wie vorher, ist auch nicht gesund. Von daher habe ich einfach einen Weg gesucht, der es mir ein bisschen einfacher macht, und ich war noch nie der größte Frühstücker, muss ich auch ehrlich sagen. Also morgens was zu essen ist mir immer schwer gefallen. Und jetzt trinke ich halt den Kaffee ohne Milch und zu Hause gibt es nur Mineralwasser. Das ist momentan ein bisschen langweilig, aber ja, ich will ja noch ein bisschen in Shape bleiben.
Ist ja so ein bisschen, wenn ich dich sowas frage, ist ja so ein bisschen wie Steine im Glashaus. Das ist schwierig, wenn man im Glashaus sitzt.
Aber wir beide stehen da ja auch drüber. Also sonst könnten wir ja nicht drüber sprechen.
Sowieso.
Also wir wissen beide, wie wir aussehen, aber wir sind so geile Typen, dass es dann nicht mehr auf unser Gewicht drauf ankommt.
So, das war der Podcast für heute. Das ist nämlich das beste Schlusswort, was wir haben können. Es wird nicht noch mal besser. Ja, ein paar Fragen habe ich aber noch. Die sind auch spannend. Wasserverrückte fragt über Instagram, was genießt du am meisten an deinem Job bei den Rhein-Neckar-Löwen?
Ich glaube, das Privileg, jeden Tag mit den besten Sportlern der Welt zu tun zu haben in ihrer Sportart, das ist schon sensationell. Das ist sicherlich manchmal auch anstrengend, weil wir natürlich auch kantige Typen haben, weil man sich auch sicherlich immer wieder messen lassen muss mit den Jungs, weil die auch hohe Anforderungen haben an sich selbst, aber auch an den Verein. Ich glaube, dass wir mit der SAP Arena die schönste Arena in Europa haben. Wir haben es mittlerweile geschafft, eine Fanbase auf die Beine zu stellen, auf die wir wirklich stolz sein können. Also wenn ich jetzt an eine ausverkaufte SAP Arena denke, kriege ich Gänsehaut. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das alle bald wieder erleben können. Es ist für mich auch sicherlich ein Privileg. Ich bin in Süddeutschland aufgewachsen. Ich kann meinen Beruf oder meinen Traum in der Region leben, in der ich aufgewachsen bin. Wir wohnen jetzt hier seit 2007, haben ein kleines Häuschen hier. Also ich könnte es mir momentan nicht besser vorstellen, wenn natürlich diese Corona-Krise nicht wäre. Aber da stecken wir alle drin. Und einfach das Privileg, auch den Job während der Corona-Krise ausüben zu dürfen, das ist ja auch sensationell, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und wenn wir jetzt über Stress reden, dass wir zwei in Berlin waren, ganz ehrlich, also besser geht es ja eigentlich nicht. Und da muss man wirklich, muss man auch mal wieder von oben drauf gucken und auch mal wieder reflektieren, was man da eigentlich für ein Privileg hat und wie schön das eigentlich hier ist.
Ja, die Tests waren ein bisschen nervig. Also du wirst noch mehr gemacht haben als ich, aber ich bin an 5 Tagen auf 7 Tests gekommen. Also ich glaube, so sicher wie am Montag werde ich nie wieder wissen, dass ich wahrscheinlich kein Corona habe.
Ja, aber selbst das finde ich so eigentlich schon wieder abartig, wie schnell man sich an so eine Situation gewöhnt. Also in Ägypten haben wir ja auch nicht nur Rachenabstriche gehabt, sondern auch noch in der Nase. Und das ist ja wirklich unangenehm und das jeden Tag. Aber irgendwann war das auch schon wieder normal. Also es ist schon krass, wie man sich auch an solche Situationen gewöhnt, dass man eben auch nicht mehr einfach jeden Abend ins Restaurant gehen kann oder kann sich mit Freunden treffen. Das ist natürlich auch sicherlich anders, wenn man eine Familie hat. Ich habe 2 kleine Kinder, also mir wird eh nicht langweilig, ich habe immer was zu tun. Aber das ist schon auch erstaunend und auch erschreckend, wie schnell man sich an solche Situationen wieder anpassen kann.
Ich sag dir ehrlich, ich hoffe, dass das alles noch da sein wird, wenn das alles mal rum ist. Also auch wenn du sagst, ausverkaufte SAP-Arena, ich hoffe tatsächlich, dass das Vertrauen in Großveranstaltungen bei den Leuten irgendwann auch so wieder da ist, dass wir das überhaupt nochmal wieder erleben.
Ich glaube, das geht nur über Impfungen und das ist, wenn viele Menschen verstehen, wie wichtig das Thema ist und das auch durchziehen, sicherlich dann auch, um wieder die eigene Freiheit zu kriegen, muss man auch ehrlich sagen, das ist ja ein extrem wichtiges Thema und da hoffe ich einfach drauf, dass jeder vernünftig genug ist und auch versteht, um was es da geht und sonst wird es sicherlich schwierig, keine Frage.
Deshalb auch am Wochenende die Nationalmannschaft mit dem Impfen rettet Leben Slogan auf den Trikots, was ich auch eine sehr schöne Aktion fand. MTTFRSR.
Aha, ja, den kenne ich.
Lustig, wirklich jetzt? Stellvertretend für ganz viele Fragesteller, kommt offensichtlich öfter, packt es dich manchmal noch und du würdest dich am liebsten selbst einwechseln.
Die Zeiten sind jetzt wirklich in der Tat vorbei. Ich habe das lange gehabt, also so die ersten 2-3 Jahre hat man schon noch Situationen, wo man so denkt, hey, das gibt's doch nicht, das hätte sich jetzt anders gelöst. Natürlich denke ich das manchmal noch, aber ich weiß natürlich, dass der Sport sich so weiterentwickelt hat und natürlich auch, wenn du da mal 1-2 Jahre raus bist, das ist unmöglich. Also ich habe das ja im Training, da bin ich ja teilweise nochmal dabei gewesen, von der Kraft mal so einen Kreisläufer zu halten, das kriege ich sicherlich noch hin, aber die Beinarbeit, das geht so schnell bergab und die Jungs werden immer athletischer, immer schneller. Das Training hat sich dahin auch, glaube ich, nochmal geändert. Das Krafttraining ist spezifischer geworden, also die Jungs sind absolute Vollprofis und das kann ich ja von mir nicht mehr behaupten. Also die Zeiten sind vorbei, aber ich vermisse es auch nicht so krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es schön, dabei zu sein und ich hatte eine riesen Karriere und habe da echt meinen Frieden gefunden. Und auch so, wie die Karriere dann geendet ist, war sicherlich ein riesen Nackenschlag damals, das Spiel in Gummersbach. Aber am nächsten Tag habe ich das schönste Spiel meiner Karriere gehabt und das war mein Abschiedsspiel. Und wenn du dann so ein Ende findest und dann auch wieder solche Aufgaben vor der Nase hast, wie die Türen, die bei mir aufgegangen sind, das ist ja auch nicht normal, muss man ja auch ehrlich sagen. Also besser wie bei mir kann es ja auch nicht laufen. Von daher bin ich da absolut mit allem im Reinen.
Das war tatsächlich ein schöner Tag, dein Abschiedsspiel in der SAP-Arena. Bin ich heute noch sehr stolz darauf, dass wir uns nur so kurz kannten und du es mir trotzdem vertrauensvoll in die Hände gelegt hattest.
Ja, wem denn sonst? Also.
Ja, jetzt mit Sicherheit auch Alternativen für gegeben. Luis fragt, welcher ist dein am meisten gehasster Gegenspieler zu aktiven Zeiten?
Gehasst ist jetzt schwer.
Ja.
Also, gehasst wäre wahrscheinlich derjenige, von dem ich am meisten Respekt hatte, weil er ein schwerer Gegenspieler war. Also einer war relativ nah bei mir hier jeden Tag im Training. Das war Beate Mürhol. Beate Mürhol ist ein Spieler, der in jeder Sekunde, in jedem Training alles gibt, zu 110%. Und dann ist egal, ob das Training um 9 Uhr, 10 Uhr oder 16 Uhr ist. Und ich war nie ein Spieler, der morgens so seine Top-Leistung im Training gebracht hat, weil ich habe ein bisschen länger gebraucht, bis ich wach bin. Und wenn du dann in der Abwehr standst und Beate Mürhol, der war schon wieder mit Puls 180 und hat dir da die Sperren reingedrückt, das war manchmal echt unangenehm. Und da haben wir uns auch ab und zu mal die Haare bekommen, weil es mir dann irgendwann auch mal zu doof war. Dann habe ich ihn gefault und wir zwei haben uns da im Training häufiger mal aneinander gerieben. Aber das hat mich besser gemacht, das hat ihn besser gemacht. Und von daher war es im Training sicherlich Beate, der war echt manchmal nervig. Aber ja, das Gleiche würde er über mich sagen. Ansonsten muss ich sagen, Karabatic war ein Spieler, wo es mir unglaublich viel Spaß gemacht hat, mich mit ihm zu messen, weil er 1-gegen-1 der weltbeste Spieler war auf seiner Position, ob er jetzt auf der Mitte oder halb links gespielt hat. Und da die Videovorbereitung auf ihn. Also ich habe mich auf keinen Spieler so gut vorbereitet wie auf Karabatic, weil es auch interessant war, man konnte sich schon so ein paar Sachen auszeichnen, wenn der Ball von da kommt, geht er in die Richtung 1-gegen-1, sonst macht er einen Überzieher oder wenn er werfen will, geht er einen langen Weg. Und da waren ein paar witzige Situationen dabei. Und dass es immer hart war gegen ihn, das hat immer wehgetan, er hat immer Vollgas gegeben. Ich habe den nie gesehen, dass der mal den Kopf hängen lassen hat. Er war immer volle Nase durch und das hat mich auch ein bisschen motiviert. Und das war auch so, ich will nicht sagen Vorbild, aber ich habe mir gedacht, hey, krass, wenn der das hinkriegt, der setzt das Level sehr hoch, da willst du auch hin.
Ja, spielt er vor allen Dingen auch noch, ne? Ich habe letztens mal eine Liste gesehen, was für Titel der alles so oder wie so seine WM, er hat ja jetzt seine erste WM verpasst seit...
Ja. Ja, unfassbar. Vor allem, wie früher auch schon dabei war. Man denkt ja, dass der schon Ewigkeiten Handball spielt. Also das ist ja, und halt, er hat sich nie geschont. Also der ist immer volles Brett reingegangen. Egal, ob das jetzt ein Testspiel war oder ob es ein WM-Finale war. Das, da habe ich echt großen Respekt vor.
Ja. Dann haben wir eine Frage von Afzi Serda. Wann kann man dich, wobei die Antwort hast du ja gefühlt schon gegeben, wann kann man dich mal wieder beim Bäcker Görz in Wiesloch treffen? Aber du gehst ja jetzt nur so Krimminger, hast du gesagt.
Ja, der Krimminger macht einfach die besseren Butterbrezel. Aber da ich ja momentan wirklich die kleine Diät mache, die meine Frau mir verordnet hat, ja, momentan weniger, aber es wird sicherlich wieder mal einen Punkt geben, wo man mich mal beim Krimminger an der frischen Theke sieht und 10 Butterbrezeln bestellt. Also am Schluss war es ja schon so, dass Schwalbe dich nur reingekommen sind und haben sie die Butterbrezeln bestellt. Die wussten schon, was
los ist. Insta Blech fragt, scheint ein Insider zu sein, das ist jetzt komisch formuliert. Also es geht um ein Bier vom Maimarkt Handwerkskammer Tischkicker, wann du das einlöst.
Wir hatten da mal einen Termin vor sehr, sehr langer Zeit, aber ich krieg's jetzt auch nicht mehr ganz zusammen, was wir da gemacht haben. Wahrscheinlich haben wir beim Tippkick verloren. Jederzeit, schreib mir bei Instagram und wenn Corona mal vorbei ist, werde ich sicherlich mal eine Kiste Bier springen lassen. Aber die Anekdote dahinter kann ich dir jetzt auch nicht mehr erzählen. Aber ich weiß, dass wir am Maimarkt waren und Tischkicker gespielt haben, aber gegen wen, keine Ahnung.
Das heißt,
aber melde dich gerne, wenn ich es versprochen habe, dann ziehen wir das auch durch.
Das heißt, du bist offensichtlich im Tischkicker nicht so eine große Leuchte?
Katastrophe. Das liegt aber auch an meinem Handgelenk, was ja mittlerweile so versteift ist, dass da wenig Beweglichkeit drin ist. Und man darf ja heutzutage nicht mehr so spielen, wie wir das früher gemacht haben. Da ist das Ding einfach durchgesaust, da gab es ja keine Regeln. Mittlerweile muss man ja das Ding ja in der Hand halten und darf da nicht so drehen.
Ja,
oder
zu Recht ja auch. Zu Recht
du
ja
weißt,
auch.
Was ich meine, oder? Weil bei mir haben die Dinger nur gedreht und irgendwann ist das Ding im Tor gelandet und alle haben Juhu geschrien. Aber so technisch Tippkicker, das war nie mein Ding.
Unser stellvertretender Geschäftsführer, Sebastian Grüne, ist tatsächlich ein begnadeter Tischkickerspieler. Da habe ich mir mal böse die Zähne drin ausgebissen.
Das ist aber dann auch die einzige Sportart, wo wir, Tennis.
Jetzt habe ich eine schöne Frage, auf die freue ich mich schon die ganze Zeit, von Oberschwester Lana, auch übrigens eine sehr, sehr aktive Fragestellerin, freuen wir uns sehr drüber. Lieber Raclette mit Andy Schmid oder Grillen mit Jenny Kettemann?
Oh, gute Frage. Also ich habe Jenny noch nie am Grill gesehen. Also ich meine, ich weiß ja, was ich kann. Von daher, hätte ich jetzt keine Bedenken, dass ich da was Vernünftiges auf dem Grill zaubern kann. Jenny hat uns noch nicht zum Grillen eingeladen. Ich war zwar mit ihr schon essen, aber zum Grillen noch nicht. Ich glaube schon, dass, also wenn ich satt werden will, würde ich mit Jenny grillen, weil dann weiß ich, dann reicht's. Wenn ich mit Andy Schmid Raclette esse, da habe ich so eine kleine schlechte Erfahrung gemacht in der Vergangenheit, weil wir waren zu fünft und Andy hat uns eingeladen und wir hatten, glaube ich, 400 Gramm Käse und 250 Gramm Kartoffeln für 5 Leute. Und dass das nicht reicht, war mir relativ schnell klar. Ich dachte nur, dass er noch irgendwas im Kühlschrank hatte, aber das war leider nicht so. Aber dann war ich selbst der Mann und bin einfach mal einkaufen gegangen. Also ich war eingeladen zum Raclette-Essen und war aber 10 Minuten später im Supermarkt und habe mal für Nachschub gesorgt.
Ja, die ganze Geschichte gibt's übrigens in der zweiten, du warst in der zweiten Podcast-Folge. Wir haben heute Folge 33 und du warst in der zweiten zu Gast, August 2019.
Die Frage stellt sich ja, warum ich nicht in der ersten war. Wir waren in der ersten.
Uwe Gensheimer.
Ah, okay, gut.
Als Rückkehrer. Das ist auch, wer sich heute die Folge von Uwe Gensheimer anhört, wo du einfach merkst, dass weder Uwe, also ich hatte ja damals noch, also bis heute habe ich ja noch nicht einen wirklichen Podcast mir angehört. Und damals konntest du merken, wir dachten halt alle irgendwie, das ist ein Interview, das ist die langweiligste Folge ever, weil es einfach wirklich so, ich stelle eine Frage, Uwe gibt eine Antwort, es ist kein, das war ja noch persönlich damals, ist irgendwie noch eine komplett andere Folge, komplett aus dem Raster fällt die von all denen, die wir so gemacht haben. Und erst bei dir war es dann so, wir kennen uns ja jetzt auch schon lange, da war das dann so ein Zusammenspiel einfach, wie so ein Podcast halt sein sollte. Aber es sind alle Podcasts.
Aber ich höre sie gerne an, muss ich echt ehrlich sagen. Also ich bin nicht so der Typ, der so viele Sachen irgendwie, keine Ahnung, Podcasts oder irgendwas, aber es gibt so, also dein Podcast, ich weiß nicht warum, aber es ist wahrscheinlich auch, weil du einfach einen guten Draht zu den Jungs hast und damit ist es halt auch nicht so steif. Es ist lockerer, du lockst vielleicht auch die eine oder andere Frage, die im normalen Interview auch nicht rauskommt und ich glaube, das macht das Ganze auch aus, dass da so eine Vertrauensbasis da ist und wie gesagt, ich höre sie mir sehr, sehr gerne an.
Da freue ich mich sehr drüber. Aber tatsächlich, hört euch die zweite Folge mal an mit Olli Rogge. Da ist nämlich diese Geschichte mit Andi nochmal groß drin. Und da ist natürlich auch dein Werdegang drin. Also wir stellen dir natürlich jetzt nicht nochmal dieselben Fragen wie im ersten Podcast. Wer sich das nochmal anhören möchte, gerne. Merken wir auch, dass das danach dann auch immer nochmal gemacht wird, weil es viele dann noch nicht gehört haben. Wir haben alle Podcast-Folgen, die wir jemals gemacht haben, noch online nachzuhören. Wir kommen jetzt zu Löwenhautnah. Freue ich mich sehr drauf. Da werden wir noch mal ein kleines bisschen persönlich.
Löwenhautnah.
So, wenn ich jetzt sagen würde, dass seit August, machst du gerade ein Foto von mir?
Ja, ich hab gleich noch einen Termin, aber da werde ich ein bisschen zu spät kommen. Ich habe nur gesagt, wo ich gerade bin. Wenn ich so schreiben wollte, habe ich einfach ein Foto von dir geschickt.
Wem denn?
Sag ich dir jetzt nicht.
Wenn ich sagen würde, dass seit August 2019 viel passiert ist, dann wäre das absolut und komplett untertrieben. Mit dem damals neuen Trainer, den sportlichen Problemen, dann die Entlassung von Christian Andresson, die Verpflichtung von Martin Schwalb, schließlich die Corona-Pandemie. Kommt man sich manchmal auch ein bisschen vor wie im falschen Film, oder? Gerade bei den Rhein-Neckar-Löwen, die halt die letzten Jahre ja auch sehr erfolgsverwöhnt waren.
Ist sicherlich keine einfache Situation, sage ich ganz ehrlich, aber das macht die ganze Geschichte ja auch reizvoll. Also wenn du einen Job hast, wo alles nur so linear nach oben läuft, wo du einfach jedes Jahr Erfolg hast, sicherlich wäre ich lieber jedes Jahr deutscher Meister und würde Titel feiern. Aber ich glaube, auch so einer kleinen Krise, wenn du so willst, muss man ja sagen, mit Christian Andresson, es lief nicht optimal. Da hat er sicherlich nicht alleine Schuld dran, sondern da gehören wir alle dazu mit der Mannschaft. Aber da wieder rauszukommen, auch die Trainersuche und auch die Präsentation mit Martin Schwalbe und dann auch zu sehen, diesen Turnaround und was für Energie Martin wieder reingebracht hat und wie alle wieder in eine Richtung gerannt sind. Das ist ein Auf und Ab und du erlebst hier Dinge innerhalb von ein paar Tagen, das erlebst du in einem normalen Leben nicht, in einem normalen Job, das gibt's nicht. Das ist halt im Sport extrem. An einem Tag bist du der geilste Typ der Welt, am nächsten Tag sagen sie alle, was ist das für eine Gurkentruppe. Und du erlebst ja jeden Tag was Neues und das macht das Ganze spannend und von daher... sicherlich ist viel passiert. Ich glaube, dass wir nach wie vor eine Mannschaft sind mit sehr, sehr viel Potenzial, die sicherlich auch jetzt die nächsten Jahre ein bisschen frischen Wind braucht. Wir werden gewisse Dinge umstellen müssen, um wieder ganz oben anzugreifen, aber ich bin da sehr, sehr guter Dinge.
Wie sehr hat Corona dein Arbeiten verändert? Bei der Nationalmannschaft wissen wir ja, dass du da extremst auch für die ganzen Hygienemaßnahmen verantwortlich bist. Ist das bei den Löwen auch so?
Also bei den Löwen ist es, glaube ich, wenn du so willst, am schlimmsten, weil dieses ganze Leben, was man in der Halle praktisch in der Kabine noch hat, also normalerweise musst du dir so vorstellen, wir trainieren zusammen, wir haben eine große Kabine, da steht eine Kaffeemaschine drin, die eine Stunde vor Training sind die meisten Jungs schon da, man sitzt zusammen, man quatscht, dann ist das Training, dann trifft man sich danach im Physioraum, wo wieder alle zusammenkommen, so diese Gemeinschaft an so einem normalen Trainingstag, die fehlt, weil wir die Kabinen aufteilen mussten, wir sind momentan in 4 Kabinen, in Gruppen aufgeteilt, im Physioraum dürfen nur der Physiotherapeut und ein Spieler drin sein, alle mit Maske. Das macht das natürlich schon schwieriger, so diese ganze Gemeinschaft und das ganze Teambuilding so außenrum, jetzt mal unabhängig vom Spiel. Das ist schwierig und ist natürlich für uns auch oder für mich auch schwierig. Normalerweise hast du immer mal wieder eine Teambuilding-Maßnahme, wo du mit den Jungs was machst, wo wir uns mal treffen außerhalb vom Handball. Und das ist momentan natürlich sehr, sehr limitiert und ist sicherlich nicht einfach. Aber auch da muss man der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Die ersten Wochen waren da echt schwer, das muss man sagen. Aber da haben wir uns auch eingegroovt. Aber ich freue mich auch wieder, wenn das mal wieder normal ist, wenn man wieder eine vernünftige Gemeinschaft hat, auch mal wieder ein Bier in der Kabine trinkt und nicht jedes Mal nachdenken muss, wann Maske an, wann Maske aus und die Hände desinfizieren und hier und da. Das ist schon... Manchmal ist es nervig.
Ja, Mike Patrile hatte das ja auch angedeutet, dass es irgendwie natürlich einfach komisch ist. Er kommt als neuer Spieler, hat aber gar nicht zu allen Kontakt, hat hauptsächlich zu den Kontakt, die in seiner Kabine sitzen.
Genau.
Absolut schwierig, kann ich mir gut vorstellen. Mal eine sehr indiskrete Frage. Wie sind die Jungs von dir auch manchmal genervt, weil du halt auf diese Beschränkungen achten musst? Und also ich kenne zum Beispiel jemanden, der gerade in Kiel für einen Fußballverein als für das Nachwuchsleistungszentrum verantwortlich ist. Und der hat genau das gesagt, dass halt viele Dinge jetzt auf ihn projiziert werden. Und er sagt, naja, ich gehe denen halt auf die Nerven, ich kann da aber eigentlich gar nichts für. Das ist bei den Jungs ja, manchmal genau, auch so. Ja.
Ja, es sind ja im Endeffekt Vorschriften der HBL. Also es gibt ja ein Hygienekonzept und das müssen wir umsetzen. Und ich glaube, da gibt es auch nicht viel zu diskutieren. Das war am Anfang die ersten paar Tage sicherlich ein Thema, aber ich habe den Jungs auch ganz klar gesagt, das ist nicht meine Idee, das ist ein Hygienekonzept. Und wenn wir unseren Beruf ausüben wollen, dann müssen wir uns daran halten. Und ganz ehrlich, es gibt so viele Leute, die sitzen zu Hause, die können ihren Job nicht machen. Und das haben sie aber relativ schnell kapiert. Und die Jungs sind ja auch clever, die wissen auch schon, dass es natürlich nicht meine Entscheidung ist oder dass ich mir das einfallen lasse. Das mit den Kabinen, das war, glaube ich, der härteste Schlag, weil das fehlt den Jungs wirklich. Also wenn Maid das sagt, hat er zu 110% recht. Gerade für Jungs, die neu kommen. Das ist halt die Zeit, wo du halt auch mal ein bisschen Quatsch erzählst und dein Bier abends trinkst oder ein Kabinenfest machst. Und das ist, das fehlt definitiv. Aber ganz ehrlich, das ist auch absehbar. Und ich gucke da lieber nach vorne als in die Vergangenheit und sage den Jungs auch, hey, nächstes Jahr hockt man da wieder zusammen, dann ist das alles wieder gut. Und ich glaube da fest dran.
Bist du da noch mehr als sonst gefragt als jemand, der die Stimmung oben hält? Vor allen Dingen jetzt, wo Mess Mensa nicht mehr da ist, Michael Appelgren, der momentan in Schweden ist, also die beiden Stimmungskanonen da so ein bisschen fehlen?
Also ich freue mich, wenn Apfel zurück ist, sage ich ganz ehrlich, weil der natürlich für die Stimmung immer gut ist. Also wenn er sein Flamingo-Kostüm da rauspackt, spätestens dann ist die Laune immer gut. Du kennst mich ja mittlerweile auch. Also ich habe ja eigentlich permanent eigentlich gute Laune, weil ich kann auch nicht, keine Ahnung, schlecht gelaunt durch die Gegend rennen. Habe ich auch keine Lust drauf. Dafür macht mir das Ganze auch zu viel Spaß und sicherlich bin ich immer für einen guten Spruch gut. Aber da haben wir genug Leute, die Stimmung hochhalten können. Sicherlich, wenn man Spiele verliert, ist die Stimmung auch mal schlecht. Das gehört auch dazu. Das ist wie in jeder Familie, wenn es mal Stress gibt. Aber auch da kämpft man sich wieder raus und da haben wir schon genug Leute, die dafür gute Laune sorgen.
Ja, wer sind denn aktuell die Jungs, die sich um die Stimmung kümmern? Ich denke da zum Beispiel an den Lauser.
Der Lauser, Uwe ist vorne dabei, Johnny natürlich auch, aber wie gesagt, da gibt es genug Jungs, das muss auch nicht immer einer oder zwei sein, ich will auch nicht dann irgendwie nur den einen Spaßvogel haben, weil eine gewisse Seriosität gehört ja auch dazu, da gehört ganze Mannschaft dazu, das ist auch eine, glaube ich, auch eine Verantwortung, dass man sicherlich hart trainiert, aber auch Spaß im Training haben sollte, weil das bringt auch nichts, wenn du deinen Job machst und gehst nur schlecht gelaunt durch die Gegend, sondern da muss jeder ein bisschen Energie reinbringen und da gehört Spaß auch dazu. Und Schwalbe kann beides, der kann auch Zuckerbrot und Peitsche.
Das glaube ich tatsächlich absolut. Also mit dem ist es auch immer lustig, sich einfach mal so zu unterhalten, weil er auch viel zu erzählen hat, weil er auch zu allem eine gute Meinung hat. Das macht immer sehr, sehr viel Spaß. Was auch ein Thema ist, so viele Verletzte wie in dieser Saison hatten wir tatsächlich schon lange nicht mehr. Wie erklärst du dir das? Ist das auch so ein Thema Belastungssteuerung und Co.? Ist das auch so ein Corona-Thema? Also jetzt gerade ganz aktuell Ilja Abutovic, der für den wahrscheinlich Rest der Saison ausfallen wird?
Muss man unterscheiden. Also bei Ilja Abutovic, der hat sich den Finger ausgekugelt und hat natürlich jetzt alles kaputt. Deswegen wird operiert, aber so eine Verletzung, die kann ja immer kommen. Also das hat nichts mit Corona zu tun. Also man hatte schon Angst, dass man gesagt hat, okay, wenn man keine vernünftige Vorbereitung macht, dann werden die Verletzungen steigen. Es gab auch einige schwere Verletzungen, muss man auch ehrlich sagen, ob man das jetzt nur auf Corona schieben darf. Allgemein ist es so, das ist aber ein Thema, das können wir jetzt tot diskutieren, das diskutieren wir auch schon seit 10 Jahren, dass die Belastung so hoch ist, aber ich habe momentan da auch keine Lösung parat, wie man das ändern sollte, weil alle auf ihre Spiele pochen. Die Liga möchte ihre Anzahl der Mannschaften haben. Die EHF, IAF wollen ihre Spiele haben. Da wird eher nochmal ausgebaut anstatt reduziert. Ist ein schwieriges Thema, aber gerade Abutovic, das kann immer passieren. Aber klar, so Muskelverletzungen oder Kreuzbandrisse, das liegt sicherlich daran, dass man eben nicht handballspezifisch trainieren konnte. Man kann natürlich ein Hometraining zu Hause machen oder sich im Wald fit halten. Aber wenn du dann eben in der Halle bist mit dem stumpfen Boden und schnelle Bewegungen hast, klar passiert da die eine oder andere Verletzung mehr. Und ich glaube, das werden wir am Schluss der Saison auch sehen, dass da einige Verletzungen mehr waren wie in den vergangenen Jahren.
Michael Appelgren kommt ja gefühlt generalüberholt zurück, wa?
Genau, ja, Schulter und Knie. Ich hoffe, dass er das auch alles gut weggesteckt hat, weil er ist natürlich auch ganz, ganz wichtiger Faktor, weil mit Palle und Apfel, ohne jetzt David zu nahe treten zu wollen, aber der braucht sicherlich auch noch ein bisschen Zeit, aber da sind wir natürlich auch nochmal stärker, das ist keine Frage.
Also mit Palle haben wir momentan einen der besten 3 Torhüter auf der Welt, also absolut, in meinen Augen sogar hinter Niklas Landin, der ist das momentan der zweitbeste Keeper, den es auf diesem Erdball gibt.
Genau, aber auch der braucht mal Pausen und von daher bin ich glaube nicht nur ich bin froh, ich glaube auch Palle ist froh, wenn Apfel wieder da ist.
Absolut.
Weil die beiden ergänzen sich einfach hervorragend, die verstehen sich gut, die sind sich da auch einig, dass da die Spielzeiten verteilt werden müssen und auch für ihre Gesundheit ist das wichtig. Von daher freuen wir uns alle, wenn Apfel wieder da ist.
Mir wurde übrigens was zugetragen, ich habe ja auch mein kleines Vögelchen in Kronau, das mir mal was zwitschert hier und da. Mir wurde zugetragen, dass bei der großen Verletzungsmisere im Tor zwischenzeitlich ein Comeback möglich gewesen wäre, von Olli Rogisch im Kasten. Woran ist das gescheitert? Am Laktattest oder?
Das lag daran, dass wir dann Katze relativ schnell gekriegt haben, glaube ich. Aber das war, ich habe wirklich mal ein Training gemacht unter Gudmund und Gudmundsson. Da haben wir auf 2 Tore gespielt und ich weiß nicht, wer damals ausgefallen ist, aber ich stand dann im Tor und ich habe mich gar nicht so schlecht angestellt, weil ich einfach keine Angst vor dem Ball habe und natürlich auch eine gewisse Größe mitbringe. Und ich habe, glaube ich, von Andi und von Kim Ekdal 2 Gegenstöße hintereinander gehalten und dann ist Gudmund und Gudmundsson dermaßen durchgedreht in der Halle. Man hat die Mannschaft beschimpft.
Also hat das
war echt eine witzige Situation.
Also hat das nicht dir zugeschrieben, weil du so gut warst, sondern im Endeffekt die Spieler angemacht. Ja,
die Mannschaft beschimpft, dass die Jünger reinschießen sollen. Weil das war, und ich habe die ja nicht mal schlecht gehalten. Also das waren echt ein paar gute Moves dabei.
Na gut, Andi Schmid wissen wir ja auch, dass der da großes Talent zu hat. Also Lasse Swan, glaube ich, der träumt immer noch nachts von Andi Schmid und dem Gegenstoß. Das war eine der entscheidenden Szenen, weshalb wir damals Deutscher Meister geworden sind.
Also diese Parade, also ich weiß nicht, wie oft ich die dann mittlerweile schon gesehen habe, aber das ist auch unfassbar.
Aber das darf man eben nicht so oft sagen, weil...
Nee, wir sind uns ja auch einig, dass es Glück ist, aber ja, trotzdem... Ja,
er auch?
Ja, das weiß ich nicht. Er hat wahrscheinlich so ein Ego, dass er glaubt, er hat da die Landin-2-Bewegung hingelegt. Nein, er hat es gut gemacht, aber ich meine, allein die Augen dabei mal offen zu halten, wenn da einer volle Pulle Gegenstoß auf dich zurennt und du machst dich da groß und hast da keine Angst, also da war ich schon überrascht.
Absolut, absolut. Also ich hätte es gerne gesehen, Olli Rogisch mal, das war eine ernste Überlegung kurzzeitig mal, oder?
Ach Quatsch.
Ja, wer weiß. Also der Handball schreibt viele Geschichten. Und das ja, also wäre vielleicht eine geworden.
Hätte, dann ich glaube, nach dem ersten Training wäre ich tot gewesen, weil da kriegst du so einen tierischen Muskelkater, weil die Bewegung, die Torhüter machen, das ist ja nicht normal.
Ja, also, stimmt.
Diese Ausfallschritte und wenn du dann so tief die Bälle hältst, da macht der Muskel komplett zu. Das ja. Kannst du vergessen.
Apropos Energie, wir befinden uns in der heißen Wechselphase zur neuen Saison. Wie sehen deine Tage gerade aus? Wie oft musst du dein Handy-Akku aufladen? Du hast doch eh immer so einen Special-Akku, ne? Hast du nicht eh immer einen zweiten Akku an deinem Handy?
Normalerweise habe ich immer einen zweiten Akku dabei. Da ich aber jetzt relativ lange im Auto saß, ist es momentan fast voll geladen. Aber mein Handy klingelt eigentlich permanent. Wie du vorhin richtig angesprochen hast, die Trainersuche ist natürlich auch so, dass viele Trainer oder viele Berater denken, sie hätten den richtigen Mann für uns. Von daher ist da momentan sehr, sehr viel los. Aber ja, das gehört dazu. Das ist natürlich auch nette Kontakt dabei, auch manche Berater, mit denen man nicht so gern zu tun hat, aber das ist wie immer im Leben. Und ich kann aber damit sehr gut umgehen.
Ich kann mir vorstellen, dass Corona gerade da auch nicht so, das macht es ja deutlich schwieriger. Du kannst dich nicht mal eben mit jemandem treffen, Kontakt reisen, ist natürlich alles schwierig. Wie sieht's da momentan auch mit deinem persönlichen Akku aus?
Mein persönlicher Akku, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich weiß natürlich, was jetzt alles kommt, dass dieses Jahr stressig sein wird, also mit WM Ägypten, jetzt mit Olympia, wenn es denn stattfindet. Also effektiv habe ich 6 Tage Urlaub dieses Jahr, also Saisonende bis Start Olympische Spiele oder Vorbereitung. Dass das hart wird, da bin ich mir im Klaren darüber, aber ich liebe diesen Job, ich liebe diesen Verein, ich habe unglaublich Spaß bei der Nationalmannschaft. Und wenn du deinen Job mit Spaß machst, dann schaffst du das auch mal ein Jahr mit wenig bis kein Urlaub. Dass irgendwann sicherlich der Akku mal leer sein wird und dass man dann auch wieder auf sich selbst hören muss und auch mal in sich reinhören muss, um die Ruhe wieder zu kriegen, ist auch klar. Aber ich bin mit mir im Reinen. Ich habe eine super Familie zu Hause mit meinen 2 kleinen Kindern, mit meiner Frau, wo du auch immer deine Ruhe findest, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Und wenn es zu Hause dann alles im Lot ist, dann, ja, dann kriegst du auch deine Ruhephasen und meine Frau ist da sowieso sehr verständnisvoll, wenn ich nach einem Auswärtsspiel mal länger schlafen muss. Also von daher, ich darf mich, glaube ich, nicht beschweren.
Wir befinden uns mitten im größten Kaderumbruch seit rund 10 Jahren, kann man sagen. Wird das deiner Meinung nach total unterschätzt, speziell auch in der öffentlichen Wahrnehmung?
Weiß ich nicht. Also es war ja klar, dass irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, wo Spieler, die schon Jahre hier sind, ihr Zenit erreicht haben oder vielleicht auch nochmal was anders machen wollen oder Karriereende anstreben. Für mich ist es so, dass man sich natürlich schon länger damit beschäftigt. Man weiß, was kommt. Ich finde, dass wir einige Situationen schon gut geklärt haben. Wir haben einige Spieler an uns gebunden, die für die Zukunft gerade in der Abwehr mit Imir oder mit Juri Knorr als zukünftiger Mittelmann, also haben wir ja schon den Kader auch verjüngt und wir haben viele Leute da, die noch sehr, sehr viel Potenzial haben, die auch noch dazulegen müssen, sage ich auch ganz offen. Ich glaube, dass wir in einigen Spielen schon gesehen haben, wer da das Heft in die Hand nehmen kann die nächsten Jahre, aber da ist auch noch Luft nach oben. Aber ich habe ehrlich gesagt vor der Zukunft keine Angst. Wir haben einen guten Kader, wir werden ihn in speziellen Punkten noch ergänzen. Aber wenn die Jungs sich so entwickeln, wie ich mir das vorstelle und wie sie es auch von sich selbst glauben, dann können wir da sicherlich wieder oben angreifen.
Auf welcher Position siehst du denn da den größten Handlungsbedarf in den nächsten Jahren? Außen, Mitte oder auch im Tor?
Das ist jetzt eine gute Frage. Also ich glaube, auf der Torhüterposition sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben gerade eben gesagt, dass Palle in Topform ist. Wenn Appelgren wieder fit ist, ist es auch einer der Top-Torhüter in der Liga. Mit David haben wir einen Mann für die Zukunft. Ich glaube, der Trend wird eher dahin gehen, dass wir auch gucken, dass man so junge Leute wie Philipp Honso und so wieder, dass wir die weiter aufbauen, dass die auch mal potenziell Nummer 2 oder vielleicht auch Nummer 1 werden können bei den Rhein-Neckar-Löwen. Aber ansonsten finde ich, dass wir auf vielen Positionen schon sehr, sehr gut aufgestellt sind. Es geht dann eher auf die Backups, gerade auf den Außenpositionen, dass wir Patrick Grötzky da nicht nochmal allein rennen lassen können. Ja, ich glaube, da sind wir uns auch einig. Also das ist ja eine Position, die wir durch den Abgang von Alex Pettersson auch auffangen müssen, der so ein bisschen Backup war für Johnny. Aber im Endeffekt, die richtig große Baustelle sehe ich momentan nicht, außer die Trainerposition. Und ich glaube, das ist jetzt die wichtigste, dass wir die vernünftig besetzen, dass wir dann Ruhe reinkriegen, dass wir einen Trainer mal für einen längeren Zeitraum kriegen. Und ja, ich glaube, dann kannst du auch wieder Erfolge feiern.
Gerade auf Außen ist es ja auch gerade wieder eine Chance, ne? Können wir jetzt auch wieder können auch wieder junge Spieler zeigen, was sie können, wenn ich mich da an das Spiel von Kasper erinnere. Ich glaube, es war auf jeden Fall ein Heimspiel europäisch, wo er auch
Europa League,
zehn Tore macht. Also auch das ist wieder eine Chance für die jungen Kerls zu zeigen. Du, Olli, bist ja jemand, der mit einem ja unfassbaren Selbstverständnis auch auf Leute zugeht. Das ist eine deiner größten Stärken. Wie sehr beschränkt dich Corona vor allem in dieser Hinsicht?
Wie schwer? Gute Frage. Also ich gehe immer noch auf Leute zu. Ich halte jetzt halt ein bisschen mehr Abstand oder ich habe meine Maske auf oder gebe den Leuten nicht die Hand, sondern nur den Ellbogen. Aber das wirst du bei mir auch nicht rauskriegen. Also dass ich jetzt, erstmal habe ich keine Angst vor Corona, sage ich auch ganz ehrlich. Ich meine, mittlerweile habe ich Antikörper bis zum Anschlag. Ich werde auch der Erste sein, der sich impfen lässt, wenn ich denn dran bin, also wenn ich darf. Wie beschränkt mich das? Das ist eine gute Frage. Das ist genau das, was ich, glaube ich, vorhin gesagt habe. Wie schnell gewöhnt man sich an so eine Situation? Ja. Also wie schnell gewöhnt man sich daran, eben nicht mehr seine Freunde zu treffen? Klar ist es bei mir eben auch so, dadurch, dass ich Familie habe und zwei kleine Kinder zu Hause, verbringe ich auch gerne Zeit bei meiner Family. Das ist natürlich, wenn die Kinder klein sind, glaube ich, nochmal extremer. Von daher schlägt es momentan gar nicht so bei mir rein, sage ich ganz offen. Was mir fehlt, ist natürlich die Reisen. Wir haben es angesprochen, Tauchen ist für mich eins der Hauptelemente, um irgendwie nach einer harten Saison runterzukommen. Also das ist genau das, was ich eigentlich jedes Jahr hatte, so ein permanenter Ausgleich für den stressigen Job. Das fehlt, aber ansonsten, ja, ich kann ja auch mit Leuten telefonieren oder FaceTime machen, dass die dann nicht vor mir stehen, ist dann so, aber finde ich momentan gar nicht so schlimm.
Du bist aber ja auch ein Faktor, der im Business-Club immer sehr, sehr auch den Kontakt zu den Sponsoren hatte. Das war immer auch nachgefragt, das war das, was die Leute auch immer gut fanden. Du bist jemand, der unheimlich gut mit Sponsoren umgehen kann. Jetzt haben wir ja tatsächlich eine kleine Art von Ersatzdroge gefunden. Ich erinnere mich da an eine sehr spezielle Weinprobe, wo du mit den Sponsoren zusammen dann einfach mal quer durch den Flughafen Frankfurt gelaufen bist mit Johnny und dann auch, wir durften dann auch mit dir in den Bus und Co. Also das ist eine Situation, da findet man Lösungen. Es ist mit Sicherheit nicht die optimale Lösung, aber wie sehr beeindruckt es dich trotzdem, dass unsere Partner und Sponsoren vor allen Dingen so uneingeschränkt zu den Löwen halten?
Ja, unfassbar. Also ich hätte das, wenn du mich ehrlich fragst, hätte ich das nicht für möglich gehalten, dass man das hinkriegt. Im Endeffekt ist es ja, ich will jetzt nicht sagen ohne Gegenleistung, aber momentan können wir unseren Sponsoren nicht viel bieten. Das muss man ehrlich sagen. Na klar, kommen unsere Spiele bei Sky oder wir können solche Events machen, die wir übrigens unfassbar umsetzen. Da muss man unserer Geschäftsstelle auch mal ein Riesenkompliment machen, wie kreativ wir da sind und welche Wege und Mittel wir gefunden haben, eben trotzdem Kontakt zu den Sponsoren zu halten, weil ich halte das für immens wichtig. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, weil wir eben ein Verein sind, der mittlerweile sehr sympathisch auftritt, der sich Mühe gibt, der auch offen zugibt, wenn was nicht gut läuft und dann eben auch Lösungen sucht. Und deswegen, das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum uns die Sponsoren auch die Treue halten. Sicherlich wird es den einen oder anderen Sponsor geben, der das nicht hinkriegt, weil die wirtschaftliche Situation nach Corona vielleicht auch schlechter wird. Aber in der breiten Masse ist es unfassbar zu sehen. Und da bin ich ehrlich gesagt auch stolz drauf, dass wir solche treuen Sponsoren haben. Und das zeichnet, glaube ich, auch den Verein aus, dass die Sponsoren eben nicht nur die Leute sind, die das Geld geben, sondern dass die das leben, das Ganze, wie wir auch. Und deswegen ist es für mich auch kein Job, wenn ich dann im Business-Club bin und mit den Leuten sprechen kann. Für mich sind es keine Sponsoren, sondern Handballfans, mit denen ich gerne darüber spreche, was wir da gerade machen. Und das macht einfach unglaublich Spaß.
Es ist natürlich, also apropos Partner, Beispiel Comtel. Comtel präsentiert ja jetzt unsere Geistershow, die immer eine Stunde vor jedem Heimspiel live aus der SAP-Arena übertragen wird. Holger Bachert, der Comtel-Chef, der ist schon ein gutes Beispiel für unsere löwenverrückten Partner, oder?
Vor allem der Holger hat ein Essen verloren, der darf mich jetzt demnächst mal zum Essen einladen, weil wir hatten eine kleine Wette, laufen wir zwei. Ich will es jetzt nicht ins Detail erklären, aber Holger, wenn du den Podcast hörst, ich freue mich schon auf das Abendessen mit dir und deiner Frau. Ja, Holger, das ist genau das. Und ich war auch damals, glaube ich, beim ersten Gespräch dabei, wo es darum ging, die Partnerschaft mit Comtel einzugehen, mit Sebastian Grüne damals. Da waren wir noch in einem alten Gebäude. Und da merkst du halt sofort, der ist halt absolut handballverrückt. Der lebt das Ganze. Das waren so angenehme Gespräche. Und so eine Verbindung wie zwischen Holger und uns, das ist schon speziell. Und wie gesagt, das ist das, was, glaube ich, Handball auch so speziell macht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sponsoren so im Fußball eine Nähe zu ihren zu den Spielern haben oder zu den Offiziellen. Das ist, glaube ich, schon speziell, das Familiäre, was wir im Handball haben. Und das macht den Umgang so toll.
Ja, so ein riesen Grillfest, ne? Für unsere treuen Partner nach Corona, das wäre was. Mit dir am Grill, leider aber ohne Martin Schwalb am Grill. Man muss auch sagen, es ist sehr traurig, er hat nur ein richtiges Löwenheimspiel erlebt. Du hast das ja auch gesagt, könnte auch ein Faktor gewesen sein. Das war das Heimspiel gegen Hannover mit 12.000 Zuschauern. Wie sehr hat dich diese Entscheidung auch persönlich ein bisschen getroffen, dass er die Löwen dann wieder verlassen möchte im Sommer?
Na, ich glaube, die Entscheidung darf ich nicht persönlich treffen. Also im Endeffekt machen wir trotzdem noch einen Job. Und ich kann natürlich nachvollziehen, wenn jemand sagt, dass er aus familiären Gründen und dass er mit der Situation, wie sie jetzt ist, nicht so zufrieden ist. Und das hat ja nichts mit den Rhein-Neckar-Löwen oder nichts mit der Mannschaft oder nichts mit mir zu tun, sondern das ist rein seine Entscheidung für die Familie. Dass der HSV sicherlich auch noch ein Thema ist, weil er da Vizepräsident ist, das spielt sicherlich auch noch eine Rolle. Aber ich weiß, wie es in ihm drin aussieht. Wir haben lange darüber mit gesprochen und ich bin auch kein Typ, der da nachtragend ist. Also klar war ich nicht froh, als ich es gehört habe, weil ich auch weiß, was daran hängt. Aber ich kann die Entscheidung zu 110% nachvollziehen und wir werden uns nachher genauso noch in die Augen gucken können wie vorher. Und er wird die Löwen auch in so einem kleinen Teil in seinem Herzen tragen. Und von daher ist das alles in Ordnung und das ist der Job. Und jetzt geht es darum, den Posten dann gut und neu zu besetzen.
Der Kontakt bleibt ja auch immer ein bisschen da. Wie ist eigentlich noch dein Kontakt zu Nico?
Sehr gut. Ich habe gestern lange mit ihm gesprochen. Es ist immer schwierig, jemand ans Telefon zu kriegen, weil er ganz sehr gerne mal eine Runde auf dem Golfplatz dreht.
Oder in unserem Whirlpool sitzt.
Oder nach dem Golfen. Oder irgendwie ist immer, Golf ist immer ein Thema. Aber ich bin nach wie vor im sehr, sehr engen Austausch mit ihm. Und da ist ja auch eine Freundschaft gewachsen. Das wird sich auch nicht auflösen oder das wird man auch nicht verlieren. Und man trifft sich bei großen Turnieren. Und ich freue mich sehr für ihn, dass er für sich die richtige Entscheidung damals getroffen hat. Und wenn man sieht, was für einen Erfolg er mit Dänemark hat, das freut mich auch für ihn. Und das auch nochmal unter einer anderen Belastung. Also ich glaube, er kann jetzt natürlich sein Leben ein bisschen noch mehr genießen, als es vielleicht als Bundesliga-Trainer ist, weil das ist schon ein harter Job. Und das kannst du auch nicht 20 Jahre machen. Und der Nationaltrainer ist, glaube ich, für Nico in der Konstellation absolut Win-Win.
Nico war aber natürlich auch ein kongeniales, oder ihr habt ein kongeniales Duo in der Position gehabt. Wäre es denn denkbar, Nico zukünftig, ich glaube, das war auch mal in der Pressekonferenz Thema, ihn einfach auch ein bisschen mehr einzubinden bei den Löwen, also beispielsweise als, keine Ahnung, Scout oder offizieller Berater?
Also für mich wird Nico eh immer ein Ansprechpartner sein, wie man das dann definiert oder ob man das dann Berater nennt. Also sicherlich hat man darüber schon mal gesprochen, aber das spielt für mich sowieso keine Rolle, weil ich weiß, wenn ich Nico anrufe, werde ich immer eine ehrliche Meinung von ihm haben und er ist ja sicherlich auch eine Art Mentor für mich, weil wenn man mal sieht, wie meine Karriere zu Ende gegangen ist, ich bin dann direkt als Co-Trainer eingestiegen, obwohl ich nie eine Trainerlizenz hatte. Da war ziemlich schnell klar, dass ich das nicht langfristig machen möchte und dann ist eben dieser sportliche Leiterposten gekommen und viele Dinge, die ich jetzt so handhabe, wie ich es jetzt tue, kommen ja auch von Nico, weil er war damals in seinem Verein war er ja Trainer und sportlicher Leiter in Personalunion, er hatte die Kontakte, hat mich da ja auch an die Hand genommen, hat mir auch gezeigt, wie er das machen würde. Sicherlich habe ich meinen eigenen Stil auch reingebracht, dass ich gut mit Menschen kann und auch mit den Beratern gut umgehen kann. Ich glaube, das war klar. Aber so gewisse Dinge habe ich mir auch von ihm abgeguckt und da bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar. Und das hat unfassbar viel Spaß gemacht, aber wie gesagt, man muss ja dann irgendwann auch seinen Weg gehen, aber trotzdem auch immer offen sein für jede Meinung. Und da ist Nico sicherlich ein wichtiger Ansprechpartner.
Auf die nächsten Jahre ist es ja auch so, dass der ein oder andere Spieler von uns seine Karriere beenden wird, seine aktive Laufbahn, wo man ja auch vielleicht mal drüber nachdenken müsste, ob man die weiterhin bei den Rhein-Neckar-Löwen halten kann, in anderen Funktionen, also Andi Schmid zum Beispiel, Uwe Gensheimer. Macht ihr euch über sowas schon über Gedanken? Gibt es da Überlegungen oder ist das einfach auch noch zu weit weg?
Ja, das macht man natürlich dann, wenn man das klare Signal hat von den Jungs, dass sie eben ihre Karriere beenden wollen oder nochmal weg wollen. Aber so hundertprozentig sind wir da noch nicht klar, wer jetzt dann wann aufhört. Also ich glaube, der eine oder andere tut sich damit auch schwer mit seinem Karriereende. Also gucken wir mal, was jetzt die Zukunft bringt. Ich glaube, das müssen wir jetzt auch mal sehen. Wenn wir jetzt einen neuen Trainer haben, werden wir sicherlich auch nochmal die Kaderplanung komplett durchgehen, werden auch den Input von neuen Trainer haben, der sicherlich auch seine eigenen Vorstellungen hat. Und dann muss man sich hinsetzen. Definitiv bin ich ein großer Fan davon. Ich selber weiß ja, wovon ich spreche. Ich glaube, es ist immer gut, wenn du Leute hast, die den Verein kennen, die das Umfeld kennen, die Sponsoren auch kennen. Das ist ja auch eine gewisse Identifikation mit dem Verein. Und ja, ich glaube, dass es auch Gesichter nach außen sind. Und von daher, wenn das passt, bin ich der Letzte. Ich bin da sehr, sehr positiv oder sehr, sehr offen für. Es muss natürlich dann auch passen, dass die Position entweder frei ist oder dass man sie neu besetzen kann oder eben, dass die Jungs auch bereit sind, dann ihre Karriere auch hier zu beenden.
Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie du jetzt Antworten auf die zwei wirklich heiklen Fragen. Wir haben jetzt über viele heikle Dinge gesprochen, aber jetzt kommen zwei wirklich, wirklich heikle Fragen, wo du dir die Antwort, glaube ich, richtig gut überlegen solltest, weil es dein Standing bei den Rhein-Neckar-Löwen innerhalb der Mannschaft tatsächlich sehr, sehr beeinflussen wird.
Jetzt machst du mir ein bisschen Angst, du.
Zu Recht, zu Recht. Also das sind zwei Fragen, da habe ich schon Angst davor, sie dir zu stellen. Und dann solltest du auch wirklich große Angst davor haben, sie zu beantworten.
Ich werde mir Zeit nehmen für die Antwort.
Also erste Frage. Welches sind die drei besten Löwenfußballer? Ja, richtig.
Patrick Grötzky?
Riesenthema. Ja, den sagen sie alle. Also, aber danach wird es heikel.
Es ist wirklich schwer jetzt. Also ich weiß, wenn Juri Knorr kommt, wäre der ganz, ganz vorne, weil der war ja auf dem Weg zum Profifußballer.
Das habe ich auch gelesen, ja. Den
darf ich ja noch nicht nennen, nee, ist ja noch nicht hier. Und nach Johnny, das ist echt eine gute Frage. Also Andi Schmid ist es nicht, der würde es denken von sich. aber der hat ja einen Radius von einem Zeitungspapier, vorne neben dem Posten. Wirklich schwierig. Also ich glaube, dass der Rest relativ nah beieinander ist.
Ich brauche noch
nicht schwer damit. Ich weiß, dass Palle relativ viele Tore macht. Also von daher ist er, glaube ich, so ein Knipser. Also ich glaube, Palle, der habe ich mal gesehen, der hängt in der Kabine so ein Zettel, wo die ihre Tore auch zählen. Also Palle ist, glaube ich, ein guter Torschütze. Das ist so der Knipser-Typ.
Also Palle auf
und
Platz 2. Das ist
schon echt schwer.
Ja, wir brauchen
Kohli ist ein guter Tor. Kohli ist, glaube ich, ganz gut im Tor. Aber das Niveau ist da, nach hinten raus wird das echt eng.
Okay, also
Johnny sticht da schon raus.
Das auf jeden Fall. Okay, wir halten fest, weil wir vergeben dann immer so Punkte und am Ende wollen wir das Ranking mal raushauen, weil das war ja immer ein Riesenthema. Jeder denkt ja, er ist der Mega-Fußballer und alle anderen können gar nichts. Über Grötzky gibt es tatsächlich nicht so viele Diskussionen. Der wird eigentlich immer auf 1 genannt und dann halten wir bei dir fest, Platz 2 ist dann Palle, Platz 3 geht dann an Yannick Kohlbacher. So, zweites Ranking. Wir brauchen deine drei Lieblingsvereine außerhalb der Rhein-Neckar-Löwen und sportartübergreifend.
Oha, aber ich darf auch Handball darf ich auch
nennen. Natürlich, also nur nicht die Rhein-Neckar-Löwen.
Könnte ich auch nennen.
Genau.
Aber das wäre ja langweilig. Also Chicago Bulls, Basketball, ist so meine Kindheit gewesen. Michael Jordan, Scottie Pippen. War gefühlt jedes Wochenende irgendwie, wenn Playoffs war, ist man am Fernseher gegangen. Das war schon sehr beeindruckend. LA Lakers, dann später, hatte ich dann auch mal die Teamjacke von meinem ersten Taschengeld. Ich will, glaube ich, 500 D-Mark ausgeben, um den Sportcheck in München zu fahren, um mir so eine lila LA Lakers Jacke zu kaufen. Und ich war so stolz.
Die hast du noch?
Und die wurde mir abgezockt. Die wurde mir dann irgendwann mal geklaut. Und das war echt bitter. Also ich bin da echt rum. Da gibt es irgendwo Fotos von mir. Abfahrt zum Spiel in der D-Jugend oder was, LA Lakers Bomberjacke plus Cappy in lila, unfassbar hässlich. So im Nachhinein muss ich eigentlich froh sein an die Typen, der sie mir geklaut hat. Also LA Lakers und dann wird es, ja doch klar, ich muss ja jetzt meine Bayern nennen. Das mache ich mir natürlich wenig Freude bei euch allen, aber ich bin in der Bayern München Bettdecke aufgewachsen. Mein Bruder hatte die von 60 München. Und ich weiß nicht warum, auf jeden Fall hatte ich dann irgendwann die rote und bin da so reingerutscht. Wie gesagt, mein Bruder und ich haben auch die 60er damals, wo man sie noch angucken konnte, auch mit begleitet. Aber dann ist es echt Bayern München geworden. Und egal, was du jetzt über mich denkst, Patrick Grötzky und ich waren ja auch im Champions-League-Finale in Wembley. haben da eine Halbzeit freigekriegt von Gudmund und Gudmundsson und durften dann in der Halbzeitpause zum Flughafen fahren mit unseren Wembley-Tickets und haben dann wirklich das Finale gegen Dortmund in Wembley angeschaut. Und das war eine Riesenerfahrung. Und ja, ich weiß, du hast mich jetzt dafür.
Ich war tatsächlich auch mal mit Patrick Grötzky bei einem Bayern-Champions-League-Spiel. Damals Halbfinale gegen Barcelona sind wir zusammen nach München in die Allianz Arena gefahren. Es ist halt traurig, dass so viele verlorene Seelen an den FC Bayern München.
Bei mir ist es aber die Kindheit. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe von Fußball so wenig Ahnung wie du vom Golfen, will ich jetzt mal sagen. Und von daher, nimm's mir nicht zu böse, aber das ist halt so ein Kindheitsding. Ja. Bayern war halt immer, keine Ahnung.
Das ist für mich völlig, völlig in Ordnung. Aber was bist du so für ein Fußballertyp, wenn du selber noch mitgespielt hast? Bist du dann eher so Marc van Bommel oder?
Ich bin Mr. Blutgrätsche. wer waren so in meinen Jahrgängen da?
Kommt dann hin mit Marc van Bommel ungefähr. Ja.
Genau.
Der hat auch nicht immer gewusst.
Muss ich mich jetzt mal einschätzen.
Der hat auch nicht immer gewusst, wo der Ball hinkommt, aber gewusst, wo ein Knochen hinfliegen kann. Ja, aber hier steht, dass du eigentlich der absolute Fußballexperte bist und Martin Schwalb von dir noch sehr viel lernen kann bei dem Thema.
Ja, es gibt ja ein sensationelles Interview von mir, da waren wir bei der TSG Hoffenheim und ich wurde in der Halbzeitpause als Experte ans Spielfeldrand gebeten. Und habe dann vorher mal gegoogelt, so wie die letzten Ergebnisse waren und wer welche Quoten gegen wen hatte und wie die so drauf sind. Und habe da echt ein Interview rausgehauen. Wenn du es jetzt im Nachhinein siehst, denkst du, ey, was ist denn der Typ, der richtig Ahnung von Fußball? Und ich hatte alles vorher gegoogelt, habe es mir zurechtgelegt. Aber ich kann es halt dann auch mal glaubhaft rüberbringen. Ich glaube, das ist dann die Stärke.
Ja, aber
ich kann gut erzählen, aber Ahnung habe ich keine.
Ja, aber so ein typischer Hoffenheim-Fan ja auch nicht. Ah, jetzt müssen wir auch wieder aufhören. Nicht, dass wir nachher hier alle Hörer wegsenden, weil wir über jeden mal einmal hergezogen haben.
Du weißt, dass meine Frau bei der TSG Hoffenheim arbeitet. Also
ja, weiß ich.
Aufpassen.
Weiß ich. Deswegen lass uns. Wir sprechen da einfach nicht mehr weiter drüber. Alles gut. Wir sind auch am Ende des Podcasts. Es war mir wieder ein Fest. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast. Ich hoffe, dass wir zukünftig noch ganz viele Fragen von dir bekommen für Gäste. Das ist ein wichtiger Teil unseres Podcasts mittlerweile. Und ich hoffe, es hat
definitiv
dir auch Spaß.
Jetzt habe ich ein bisschen Druck, jetzt habe ich ein bisschen Ehrgeiz wieder. Also ich werde mich wieder intensiver mit dem Thema beschäftigen. Also ihr könnt euch freuen.
So machen wir das. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
Definitiv. Also ich gefühlt ist der letzte Podcast noch gar nicht so lange her. Deswegen war ich auch mal gespannt, was du für neue Fragen für mich hast. Aber es ist immer wieder sehr, sehr kurzweilig mit dir und es war mir ein Fest.
Also ich muss ja an dieser Stelle, da kriege ich ja dann immer Lorbeeren, die mir gar nicht so zu 100% zustehen. Wir haben ja eine wirklich überragende Podcast-Redaktion, die da besteht aus Rüdiger, aus Carsten, aus Daniel, aus Sebastian, die tatsächlich mir das alles so geil auch vorbereiten, weil da sind die Fragen schon echt immer on point und da möchte ich die Lorbeeren gar nicht für mich alleine ernten.
Mir gegenüber wächst gerade einer den Himmel hier. Der saugt es gerade auf. Aber auch von mir ein Riesenkompliment und wir haben die Geschäftsstelle ja schon gelobt und was wir gerade in dem Thema Social Media, Podcast und so weiter machen, da sind wir, glaube ich, in der Bundesliga Deutscher Meister und jetzt müssen wir einfach mal mit der Mannschaft wieder nachlegen.
So machen wir das. Schönes Schlusswort für euch natürlich auch. Ihr dürft uns gerne wieder Feedback geben, dürft euch noch die anderen Podcasts anhören und uns gerne weiterempfehlen. Wir hören uns bald wieder. Dann übrigens mit einem Gäste-Doppelpack. Ihr dürft sehr, sehr gespannt sein. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Das war ein Team, ein Podcast. Jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.